Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 25. Mein Name ist Jan Götze und ich heiße euch herzlich willkommen heute zu einer wirklich sehr, sehr schönen Folge, auf die wir uns, glaube ich, beide gefreut haben. Und mit beide meine ich meine Wenigkeit und Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, heute kommt wirklich ein Auto, wo wir uns beide drauf gefreut haben. Und es ist ein Auto, was auch wieder groß ist. Eigentlich ähnlich wie der Amarok. Also nicht ähnlich das Auto an sich, aber es ist wieder ein großes Auto, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Wir freuen uns ja selten über große Autos. Ja. Aber in dem Fall schon.
Man muss dazu sagen, heute wird es anders als beim Amarok, aber auch luxuriös. Mhm. Und schnell.
So ist es.
Also so viel haben die Autos nicht miteinander gemein.
Überhaupt nicht. Sind einfach nur beide groß und relativ schwer.
Das stimmt. Und ohne große Umschweife würde ich jetzt sagen, hören wir uns direkt mal den Sound an, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich glaube, die meisten von euch werden erkannt haben, dass das ein V8 ist.
Ja, würde ich auch sagen. Das hört man doch ganz gut raus.
Ja, und heute sprechen wir, ich mache heute ohne große Überraschung, kein Hackmack, kein Hin und Her. Ich komme gleich zur Sache. Heute sprechen wir über den Mercedes CL 55 AMG.
So ist es. Der erste V8 AMG bei uns im Podcast.
Der dritte AMG bei Achtung Fahrspaß, aber wir hatten es ja am Anfang mit den speziellen, ne? Ihr erinnert euch an den C32 und zuletzt den CLE 53. Jetzt also ein V8.
So ist es.
Und ich würde sagen, wir fangen einmal ganz vorne an, um das Auto so ein bisschen einzuordnen, so wie wir das eigentlich immer machen. Also der CL ist ein Coupé von der S-Klasse, das wissen wahrscheinlich die meisten. Wir reden hier über die Generation C215. Das ist der Nachfolger des C140. Soweit so einfach. Was nicht ganz so einfach ist bei Mercedes, zumindest bei den großen Coupés, ist ja die Nomenklatur. Mhm. Denn da haben sie ja das ein oder andere Mal sich doch umentschieden. Also gucken wir mal zurück. Es gab den SEC, dann gab es das S-Klasse Coupé. Streng genommen ja sogar beim C140 noch beides, ne? Vor Facelift, SEC, dann S-Klasse Coupé. Da haben sie sich gedacht, beim Nachfolger, beim C215, das ist ein CL.
Ja.
Das ist auf jeden Fall jetzt ein CL. C216, auch ein CL. Dann, Nachfolger, haben sich gedacht, das ist ein S-Klasse
Coupé. Eigentlich ein S-Coupé, genau. Ja. Also ja, minimal am Umentscheiden gewesen da, die Kollegen. Wusstest du denn, für was eigentlich CL steht?
Nö, ich müsste jetzt raten, Coupé leicht?
Nee, Coupé lang.
Coupé lang.
Ja.
Ja, okay, weil beim SL ist ja Sport leicht.
Genau, richtig. Ja, der ist ja nicht so lang. Der ist einfach nur mega leicht.
Ja, klar. Das ist ein absolutes Leichtgewicht, wissen wir ja.
Eben.
Okay, ja. Coupé lang.
Coupé lang, ja. Relativ stumpf.
Ja, also CL klingt cool, finde ich. Mhm. Also ich finde auch irgendwie CL, ja, schmissiger so als S-Klasse Coupé.
So. Ja, weil es ist einfach kürzer. Es geht ja viel besser irgendwie von der Zunge so. Aber ja.
Weiß ja auch gut, nicht. Wie gesagt, sie haben sich hin und her nie so richtig entschieden und jetzt ist das Auto ja auch eingestellt, muss man dazu sagen. Ne?
Also
neues S-Klasse Coupé, zumindest nach jetzigem Stand, wird es auch erstmal nicht geben.
Vielleicht wollten sie damit aber auch nur anteasern, dass danach wieder ein CL kommt.
Oder ein SEC.
Oder ein SEC, genau.
Man weiß es anders. Okay, das könnten wir jetzt noch ewig hier weiterführen. Wir konzentrieren uns heute also auf den C215 und der wurde auf dem Autosalon Genf 1999 präsentiert. Ich sage jetzt ja mal gerne an dieser Stelle, da war ich, dem war ich nicht.
Warst du nicht?
Nee, da war ich 8. Nee, war ich noch nicht mal 8, da war ich noch 7, kurz bevor ich 8 wurde. Der ist ja traditionell immer im März gewesen. Ja, von daher, nee, den habe ich ausgelassen.
Schade eigentlich.
Ja, er kam dann noch im gleichen Jahr auf den Markt und wurde bis 2006 gebaut. Und du hast, glaube ich, auch eine Stückzahl, wie viele CL gebaut wurden, ne?
So ist es. Über alle Motoren wurden insgesamt 48.000 Einheiten knapp produziert. Nicht ganz 48.000, aber an die 48.000. Also gar nicht mal so wenig.
Ja, das stimmt. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, also es ist quasi die Coupé-Version von der S-Klasse. Wir sprechen da über die S-Klasse 220.
Mhm.
Auf der basiert er auch. Und man muss jetzt aber auch sagen, Mercedes hat da traditionell richtig aufgefahren. Was so Sicherheitsfeatures angeht, aber auch was das Fahrwerk angeht. Da können wir nämlich schon mal einen kleinen Teaser geben. Der CL, der war das erste deutsche Auto mit einem echten aktiven Fahrwerk, dem sogenannten ABC-Fahrwerk. Das haben wahrscheinlich schon mal viele von euch zumindest dieses Kürzel gehört.
Ich würde sagen, früher gefeiert, heute gefürchtet, könnte man sagen.
Könnte man sagen, aber ja gut, wenn man so ein Auto besitzt, sicherlich gefürchtet.
Eben.
Wie gesagt, dazu wollen wir jetzt aber noch nicht ganz zu viel vorwegnehmen. Das machen wir dann im Fahrenkapitel. Ich muss noch sagen, ich habe so drüber nachgedacht und es wirkt ja wirklich so, dass für den CL das Beste ja gerade gut genug war. Ne?
Mhm.
So wirklich, da haben sie wirklich so Technologieträger, das Beste, was es damals so gab, haben sie da reingebaut. Und das hat mich erinnert ein bisschen an den BMW 8er.
Ja.
Aus der Folge 15. Das ist ja auch ein großes Coupé gewesen, einige Jahre zuvor. Und es hat so sehr viele Parallelen für mich. Jetzt nicht nur, weil es beides große Coupés sind, sondern weil das beides so, ja, so Hero-Cars waren, wo die jeweiligen Hersteller zeigen wollten, ey, guck mal, das können wir alles.
Ja, einfach mal alles, was geht, quasi reingehauen. Ich finde auch sowieso, dass eigentlich der 8er und der CL viel vergleichbarer sind als der 8er und der SL. Es wurde ja damals gesagt, dass das eigentlich der Gegner vom SL werden sollte, aber ich finde, eigentlich passt es viel besser zum CL, beziehungsweise damals noch S-Coupé.
Ja, das stimmt wohl. Und weil es jetzt eben das Beste sein sollte, hat sich Mercedes auch entschieden, es gibt für dieses Auto ausschließlich 8- und 12-Zylinder-Motoren. Das sage ich jetzt so explizit, weil es natürlich für die S-Klasse auch 6-Zylinder gab.
Mhm.
Die wurden im CL erst gar nicht angeboten. Also da ging unter 8-Zylindern ging gar nichts.
Wie beim 8er.
Richtig.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf den C215 speziell eingehen, dann muss man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, es gab auch eine Modellpflege, Mopf, wie die Mercedes-Kenner ja sagen, zum Sommer 2002. Da wurden einige Sachen verändert, bisschen überarbeitete Front, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Sicherheitsausstattung auch nochmal verbessert, aber wirklich entscheidend wird es eigentlich da bei der Motorenpalette. Denn die wurde auch grundlegend überarbeitet mit dem Facelift. Ist eigentlich ungewöhnlich, dass das so wirklich grundlegend überarbeitet wird.
Ja, vor allem, wenn du wirklich rein optisch schaust, ist es gar nicht mal so einfach, das auseinanderzuhalten, also vor Facelift und Facelift. Aber beim Motor ist wirklich richtig was passiert.
Ja, das wird nämlich sehr, sehr wichtig, speziell auch bei unserem Auto. Von daher, wir sind heute die Könige des Teasens, merke ich. Also,
so ist es.
Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, das lohnt sich. Und um jetzt quasi aus diesem Kapitel auszusteigen, muss ich noch mal so ein bisschen das Auto vielleicht einordnen, denn ich habe das Gefühl, dass so der CL, der Baureihe C215, ne, der hatte ja ewig so ein ganz schwieriges Image, sage ich mal, ne? Also irgendwie so, ich glaube, man kann das jetzt ja hier sagen, wir sind ja unter uns, lange so als Ludenkarre verschrien. Ich meine, Jizzes hat einen ganzen Song über dieses Auto gemacht, so, ne? Also ich glaube, jeder hat irgendwie sofort so ein Bild vor Augen, Karre knüppeltief. Vierer-Auspuff ist ein Muss und gerne MAE-Felgen. Oder wenn es halt für die echten nicht gereicht hat, dann Nachbauten.
Ich wollte sagen, irgendwelche großen, flächigen Felgen einfach drauf. Das Ding kommt auf den Boden. Und wie du schon sagst, wirklich immer Vierer-Auspuff.
Muss.
Also, wenn man sich jetzt wirklich mal die Zahlen von den Einheiten, die produziert wurden, anschaut. Also, mit Abstand der größte Anteil waren CL500. Also, mehr als zwei Drittel von allen produzierten. Wenn man auf den Straßen guckt, würde man meinen, es gibt eigentlich nur AMGs.
Ja,
also so gefühlt siehst du, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal einen mit einer zweiflutigen Auspuffanlage gesehen habe.
Ja, das stimmt. Und das ist jetzt eben das Problem. Mittlerweile ist das Auto, wir haben es ja nun gerade gelernt, 99 auf den Markt gekommen. Das heißt, wir sprechen über ein 26 Jahre altes Auto, bis zu 26 Jahre alt. Und jetzt ist das Auto halt auf dem Weg zum Klassiker. Und gerade so Mercedes an und für sich, wenn die im Originalzustand sind, das sind ja auch sehr beliebte Klassiker und teilweise ja auch sehr hochwertige und hochpreisige Klassiker. Aber das Grundproblem ist, es gibt halt kaum noch unverbastelte, gepflegte CL C215, egal welcher Motor.
Ja.
Aber wir können berichten, wir sind ein originales und gepflegtes Modell gefahren.
Komplett unverbastelt.
Gibt's
unglaublich,
gar nicht,
oder?
Ne? Also wirklich verrückt. Und dieses Auto, das gehörte Matthias. Und alle, die uns schon so ein bisschen länger verfolgen, die kennen Matthias bereits, denn ihm gehört auch der E500 aus unserer Premierenfolge.
Mhm.
Und
der Golf 2 Country.
Aus Folge 13. Und dieser CL, das war sein Auto, muss man sagen, denn kürzlich hat er dieses Auto tatsächlich verkauft.
Mhm. Sehr schade.
Ist schade, ja, das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Aber ich habe ihn gefragt, warum er das Auto eigentlich verkauft hat. Er konnte mir keine Antwort drauf geben. Er hat original gesagt, weiß er auch nicht so genau.
Mhm.
Und an dieser Stelle spielen wir ja sonst eigentlich immer die Sprachnachrichten ein. Das fällt heute aus. Das liegt daran, dass der gute Matthias im Skiurlaub ist und wir ihn da jetzt nicht stören wollten. Von daher müsst ihr heute mal ohne Sprachnachrichten auskommen. Was wir allerdings sagen können ist, Matthias hatte das Auto ungefähr so 2 Jahre und ist so 11.000 Kilometer damit gefahren. Und damit würde ich jetzt behaupten, haben wir die wichtigsten Punkte zur Historie zumindest abgehakt.
Jupp.
Und können in das Design starten.
So machen wir es.
Design.
Das Design des C215 würde ich als zeitlos beschreiben.
Absolut. Das stammt ja von keinem Geringeren als Bruno Sacco. Und der hatte ja damals so eine wichtige Regel, dass der Wagen ja 30 Jahre lang aktuell aussehen muss. Das war ja wirklich für ihn so eine Devise. Es muss unbedingt so sein. Und ich finde, das hat er ganz gut hinbekommen.
Absolut. Also deshalb habe ich das eben beim Historienkapitel nochmal erwähnt. Das Auto war ja wirklich lange in Verruf, kann man nicht anders sagen. Und ist mittlerweile allein schon wegen des Alters auf dem Weg zum Klassiker. Aber jetzt komme ich um die Ecke. Ich mochte dieses Auto schon immer. Also schon als der auf den Markt kam, dachte ich schon, das ist wirklich auch ein enormer Schritt zum Vorgänger gewesen, der irgendwie von vorne nie so mein Style war. Sah immer so ein bisschen glubschig aus.
Mhm.
Allgemein ja sehr wuchtig, wie auch der W140. Aber da passte irgendwie alles. Ich fand, beim C140 passten die Proportionen auch nicht so richtig.
Geht mir tatsächlich genauso. W140 finde ich richtig cool. Das passt, weil er irgendwie sehr kantig und durch diese 4 Türen, das passt irgendwie zusammen. Aber als Coupé sah das nie so richtig flüssig aus irgendwie. Ne? Das war nicht so richtig aus einem Guss.
Ja.
Und dadurch fand ich den auch nie so richtig mega.
Und auch wenn man jetzt einfach mal den C215 neben den C140 stellt, dann ist das, finde ich, so ein krasser Sprung auch. Wie gesagt, der C215 wirkt so viel moderner, aber trotzdem zeitlos. Also da hat wirklich Bruno Sacco wieder ein richtiges Brett abgeliefert.
So ist es. Und wenn man dann noch kurz mal eben die 220er S-Klasse mit reinbezieht, die zum Beispiel, finde ich, ist super schlecht gealtert.
Ja, leider ja.
Also das ist so die S-Klasse, die ich eigentlich am wenigsten mag. Wenn ich so alle durchgehe, 220er S-Klasse, finde ich, ist nicht so gut gealtert.
Ja, stimmt. Ja, gebe ich dir recht. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Manchmal sieht man mal wieder so ein Exemplar, aber es liegt wahrscheinlich dann mehr am Zustand, wenn die so richtig pico noch dasteht, so. Auch da unverbastelt. Ja, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Also C215, ohne dass wir jetzt groß das Design erklärt haben, können wir schon mal sagen, mögen wir beide grundsätzlich die Optik schon mal gerne. Du hast ganz am Anfang gesagt, es ist ein großes Auto.
Mhm.
Und was wir damit meinen, das müssen wir natürlich auch auflösen. Ne?
Klar, deswegen starten wir direkt mal mit den Abmessungen rein. Der Wagen ist tatsächlich 4,99 Meter lang, kratzt also an der 5-Meter-Grenze und das als Zweitürer. Also das ist ja schon wirklich amtlich. Er ist 1,86 Meter breit, 1,40 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,89 Meter. Das ist auch ordentlich.
Ja, also wirklich alles richtiges Gardemaß, kann man sagen.
Mhm.
Und jetzt muss ich sagen, das habe ich jetzt zum Beispiel neu gelernt. Auch ich lerne ja in jeder Folge eigentlich. Ich glaube, es gab bisher keine Folge, wo ich nicht in der Vorbereitung irgendwas dazugelernt habe. Was ich jetzt dazugelernt habe, ist, obwohl wir ja gerade gehört haben, wie groß der C215 ist, ist er trotzdem in allen Belangen kleiner als der C140.
Mhm. Und das wusste ich tatsächlich.
Wusste ich nicht. Mhm. Ich habe auch noch mal aufgeschrieben, das sind jetzt nicht nur so ein paar Millimeter irgendwie. Also Länge 72 Millimeter. Das heißt, wir reden schon mal über 7 Zentimeter. Er ist 55 mm schmaler und hat einen 60 mm kürzeren Radstand.
Mhm.
Also es sind ja alles Werte, wo man sagt, okay, krass. Und ich finde, irgendwie wirkt aber der, wenn ich mir das Auto jetzt anschaue, wirkt der C215 viel gestreckter.
Er wirkt länger tatsächlich, das stimmt. Aber ich finde, der andere wirkt schon deutlich wuchtiger.
Ja, der also wirkt 140, wuchtiger, ja. Aber irgendwie gedrungener und wuchtig.
Mhm.
Und der wirkt einfach so elegant, wenn du so, ich will jetzt nicht zu viel vom Profil vorwegnehmen, aber da denkst du so, das ist so richtig so, ja, einfach schön gestreckt.
Mhm.
Und deshalb hätte ich gedacht, der ist länger, aber ist er nicht.
Nee.
Fangen wir jetzt aber erstmal mit der Front an. Wir haben das ganz klassische, ich sag das klassische Mercedes-Gesicht der frühen 2000er Jahre, ne?
Also genau, vier Augen, richtig, ganz wichtig.
Doppelscheinwerfer mit Bixenon jetzt beim CL. Wir haben einen Lamellenkühlergrill mit großem Stern. Unten in der Schürze in dem Fall Nebelscheinwerfer. Und da haben wir uns eben extra nochmal drüber unterhalten. Wir sprechen ja heute über den CL55 AMG. Das normale Modell mit AMG-Line ist von vorne nicht vom AMG zu unterscheiden.
Nee, das ist genau wie wir schon in der Folge vom C32 gesagt hatten. Damals war es ja wirklich so, dass das AMG-Paket im Prinzip identisch war zu dem richtigen AMG. Du hast es nur eigentlich an den Auspuffrohren dann gesehen.
Richtig. Und auch die Modellpflege ist wirklich gar nicht so leicht zu erkennen, ne?
Nee, das sind schon echt nur Nuancen.
Also da muss man schon genau hinschauen. Das ist jetzt nicht so wie beim Boxster beispielsweise, wo man sagt, aha, orange Blinker sehe ich ja sofort. Also die Scheinwerfer wurden überarbeitet. Das ist so das Haupterkennungsmerkmal, aber eben nicht so eklatant wie bei anderen Fahrzeugen. Und wenn ich jetzt so mir die Front anschaue, also da muss ich sagen, das ist für mich an dem Auto der Part, der am ehesten in die Jahre gekommen, in Anführungsstrichen, aussieht. Aber er ist immer noch schön. Man verbindet ihn halt mit diesen klassischen Mercedesen aus dieser Zeit.
Mhm.
Aber immer noch schön. Wenn wir jetzt allerdings ins Profil gehen, da muss ich sagen, das ist wirklich die absolute Sahneseite von diesem Auto. Ich finde diese Silhouette so unglaublich schön. Das ist wirklich, das ist so schön gezeichnet. Und mein Design-Highlight bei diesem Auto ist die C-Säule.
Mhm.
Weil die ist so filigran, das ist so eine dünne, feine Säule. Das ist ein absolutes Meisterwerk, nur diese C-Säule. Also tut euch vor allen Dingen den Gefallen, geht auf Instagram unter @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da seht ihr exakt unser Fahrzeug und schaut euch dieses Bild vom Profil an. Und dann könnt ihr mir nicht sagen, dass das nicht wirklich eins der schönsten Seitenprofile überhaupt ist.
Ja, sehe ich absolut genauso. Es ist absolut die Sahneseite. Wunderschön, wirkt super gestreckt und elegant. Trotzdem dezent, aber irgendwie ein Statement einfach. Also ja, so eine richtige Ansage, das Auto so irgendwie. Also ich finde es auch einfach mega. Was man natürlich nicht vergessen darf, keine B-Säule, ganz klar.
Wie es sich für ein echtes Coupé, zumindest bei Mercedes, gehört, ne?
So ist es, richtig. Und das tut dem natürlich nochmal irgendwie gut. Also dadurch wirkt es noch länger irgendwie alles, noch besser. Und wenn wir auch gerade noch bei den Scheiben sind, es ist ja sowieso gerade so aktuell so ein Trend, dass auf einmal Autos gefeiert werden ohne Scheibentönung.
Mhm.
Bei dem muss ich sagen, ist es, finde ich, noch wichtiger als bei allen anderen Autos gefühlt, dass da keine Scheibentönung dran ist. Ich finde, das sieht so viel besser aus. Ich finde, das sieht richtig unruhig einfach aus, wenn da die Seitenscheibe hinten getönt ist. Und das ist leider bei sehr, sehr vielen Exemplaren. Meistens bei diesen, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, bei diesen verbastelten. Und das stört total das Bild, finde ich.
Ja, absolut. Also gehe ich komplett mit. Das ist definitiv ein Auto, wo Scheibentönung gar nicht, dem Scheibentönung gar nicht gut tut. Ähnlich finde ich wie beim 911, das ist auch Geschmackssache, aber ich finde beim 911 ist es ähnlich, da wirkt das auch immer ganz unruhig.
Mhm.
Ich meine, andererseits könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, dass wahrscheinlich die meisten CL-Besitzer, sofern es das Wetter zulässt, und ich weiß, du auch, wenn es das Wetter nicht zulässt, sowieso mit herabgesenkten Scheiben fährt.
Klar, beim Fahren ja, aber wenn er irgendwo geparkt steht, siehst du ja immer diese dunkle Scheibe.
Und lässt halt immer offen.
Ja.
Durchzug.
Einfach so, ja. Stimmt.
Ja, also Profil ist wirklich, ist einfach wunderschön. Kann man ja nicht anders sagen. Unser Fahrzeug hatte noch ein weiteres Feature, wo ich sagen muss, das hat den perfekten Look echt, ja, also es macht den perfekten Look aus. Und das sind die Felgen.
Mhm.
Der normale CL55 hat eigentlich, ja, diese monoblockartigen Felgen.
Mhm.
Die sind klassisch, passen natürlich super dazu.
Die sind schön, machen aber, finde ich, den Wagen tatsächlich etwas älter.
Nee, nicht nur etwas.
Ja, so, ich finde deutlich
älter, ja.
So,
mhm. Wie gesagt, passen irgendwie grundsätzlich, sind ja auch, ist ja auch einfach eine ikonische Felge.
Mhm.
Aber unser Auto hatte diese zweiteiligen Felgen. Ich sag immer, die wurden mit dem 65er-Modell eingeführt.
Mhm.
Wir haben uns hier eben noch im Vorgespräch drüber unterhalten. Mercedes macht es einem ja so ein bisschen schwer. Bei Mercedes hat man einfach keine Namen für die Felgen. Bei BMW kennen wir es ja, Styling 36 oder sowas. Weiß, aha, okay, das ist die Felge. Mercedes hat zumindest unseres Wissens nach keine offiziellen Bezeichnungen für die Felgen. Deshalb müssen wir versuchen, die so gut es geht zu umschreiben. Also die Felge, die in meinen in meiner Wahrnehmung mit dem, ich weiß gar nicht, ob der CL zuerst war oder der SL 65, also nicht. 65er Modell, eingeführt wurde, ist so eine zweiteilige Felge, 5 Doppelspeichen mit so, der so geschraubt ist. Und in unserem Fall, und das ist auch wirklich, finde ich, die schönste Ausführung, mit Stern in Titan und so einem polierten Rand.
Ja, also so ein bisschen zweifarbig, aber trotzdem sehr dezent. Es sind nicht so krasse Kontraste dazwischen, weil ich finde zum Beispiel Schwarz und Silber auf Felgen oftmals nicht so schön.
Ja.
Also das, finde ich, harmoniert oftmals nicht so. Aber in dem Fall super edel. Also es ist einfach eine wunderschöne Felge, wirklich.
Ja, mega geil. Also die wirklich, die komplettiert diesen Look. Und da können wir auch Matthias nochmal hier imaginär auf die Schulter klopfen. Denn als er das Auto gekauft hat, hatte das Auto noch die Standard-Monoblock-Felgen. Und da hat er nochmal tief in die Tasche gegriffen, weil günstig sind die jetzt nicht. Und hat diesen Satz dem Auto spendiert. Und da muss ich wirklich sagen, rundet den Look absolut ab.
Ne? Ja, das ist wieder so ein klassischer Fall von, die Felge gehört auf das Auto.
Ja.
Also in meinen Augen muss, es gibt gar keine Diskussion, diese Felge gehört darauf.
Definitiv, ja, finde ich auch. Komplett perfekt.
Mhm. Wenn wir dabei gerade sind, sollten wir vielleicht auch der Vollständigkeit halber mal die Abmessung nennen. Wir haben auf der Vorderachse eine 8,5er 19 Zoll mit 245 40er Bereifung. Und hinten haben wir eine 9,5er 19 Zoll mit 275 35er Bereifung.
Ja, und ich finde auch diese 19 Zoll, die passen, also die sehen perfekt auch von der Größe aus. Ne? Ich glaube, die Monoblocks sind 18er, ne?
Ja, genau.
Ja, MAE gibt es sicherlich auch in 20, die da dann drauf sind. Aber 19 Zoll auf diesem riesigen Auto, da sind wir dann wieder, passt einfach.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ein 5 Meter Auto und 19 Zoll drauf, aber es passt.
Ja, einfach perfekt. Und ich muss immer, wenn ich diese Felge sehe, das hat sich bei mir, es gibt ja so Erinnerungen, die sich so richtig einbrennen. Ne? Und ich muss immer dran denken, ich weiß gar nicht, ob du den damals auch schon gesehen hast. Es ist schon ewig her. Es gab in Bremen einen schwarzen CL65 mit den Felgen. Also C215 mit den Felgen. Und den habe ich relativ häufig damals gesehen. Und ich habe immer gedacht, dieses Ding, das, wenn es da so lang fuhr, einfach traumhaft schön, ne?
Ich habe den genau vor Augen.
Ja.
Ich kenne den auch noch. Der fuhr ja öfter durch die Stadt. Ja. Ein älterer Herr da drin, ja, ne? Ja,
genau.
Mega edel.
Einfach so ein geiles Ding gewesen.
Ja,
ja, da kommen wir ins Schwärmen. Merkt ihr schon, ne? Dann hat unser Fahrzeug tatsächlich noch eine Besonderheit im Profil. Und die wird wirklich nur dem ganz geschulten Auge auffallen. Wir lenken euren Blick, falls ihr jetzt gerade noch bei Instagram seid, wir lenken euren Blick mal auf die vorderen Kotflügel. Und da
fehlt was.
Genau, da werdet ihr sehen, dass da etwas fehlt.
Der Schriftzug.
Richtig.
V8 Kompressor. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Freund davon, Schriftzüge zu entfernen oder, wenn man die Wahl hat, gar keine Schriftzüge zu wählen. Man kann schon mal vorwegnehmen, auch wenn wir noch nicht beim Heck sind, hinten hat er auch nichts dran stehen. Da finde ich es mega gut.
Ja.
Aber an der Seite gehört für mich der Schriftzug da irgendwie hin.
Ja.
Also ich hätte ihn tatsächlich lieber dran gehabt.
Hätte ich tatsächlich auch. Aber so ist es natürlich noch ein Tacken mehr ein Sleeper. Er ist wirklich komplett debadged. Also du siehst es von außen an und für sich nur an der Bremse.
Ja.
Die große
und an der Auspuffanlage, die aber ja.
Ich wollte sagen, aber da haben wir ja gerade gelernt, die hat ja jeder.
Ja.
So, und die Bremse, die bauen ja auch die wenigsten um, weil das ist ja dann auch sehr viel Aufwand. Und da hast du halt hier noch
die. Ist ja mittlerweile auch ein Thema geworden. Du siehst ganz oft mittlerweile auf diesen kleinen Bremsen dann AMG-Schriftzug wenigstens. Da wurde es wenigstens versucht, so.
Nice
wurde dir mal einen Tipp gegeben, aber das siehst du auch in der Regel immer schon. Denkst du so, okay, so eine winzige Bremse und dann aber AMG-Schriftzug, irgendwas stimmt hier nicht. Aber der Schriftzug, ja, mittlerweile denken sie da auch dran.
Ja, gut, aber die ganze Bremse umbauen, das traut sich dann oder lohnt sich dann wahrscheinlich. Das ist einfach nicht,
zu teuer, ne? Wahrscheinlich,
ja. Ja. Genau. Ja, also hier können wir wirklich berichten, da legen wir die Hand für ins Feuer, das war ein echter AMG.
Ja, definitiv.
Wir schwören. Gut, dann gehen wir noch mal einmal schnell ans Heck. Und das Heck, finde ich, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, ist auch relativ schnell abgefrühstückt. Denn das ist, es ist schön.
Auf jeden Fall.
Aber recht klassisch, da ist nicht viel los.
Ne, ist relativ stumpf gezeichnet. Sieht sehr ähnlich aus wie wirklich der 203.
Ja.
Die ist eigentlich fast identisch, nur irgendwie ein bisschen länger gezogene Leuchten. Also die gehen ein bisschen mehr ins Seitenteil hinten rein. Und ansonsten ist das eigentlich fast identisch.
Richtig. 4 ovale Endrohre, echte Endrohre. Ja, kennzeichnen den AMG oder halt jeden CL500.
Genau.
Aus fragwürdigem Vorbesitz.
So. Ja.
Ja, und dann gibt's eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen am Heck, finde ich. Ich würde dir gerne zum Ausgang des Kapitels, oh, ich habe ehrlich gesagt sogar fast 2 Fragen. Das eine ist mehr so eine Einschätzung, ne?
Mhm.
Wie findest du den C215 im Vergleich zum Nachfolger, dem C216?
Ich finde tatsächlich, der C215 hat mehr Stil, gerade wenn er unverbastelt ist, weil den, also C216 sieht man auch sehr oft eigentlich in verbastelt, gefühlt aber ein bisschen größere Anteile nicht verbastelt. Deswegen finde ich, wenn du einen C215 und unverbastelt hast, hat es noch mehr Stil. Ich mag aber den C216 auch sehr gerne, muss ich dazu sagen.
Okay.
Und du?
Ja, also ich bin wirklich Team C215. Ich muss echt sagen, ich finde, das Auto wirkt halt, das, was ich eben schon mal gesagt habe, der C216, den finde ich auch schön, aber eigentlich nur vor Facelift. Ich finde Facelift hinten mit den Rückfahrleuchten neben dem Kennzeichen, das sieht gar nicht so gut aus.
Aber auch vorne. Ich finde auch, die Scheinwerfer vorne sind nicht schöner geworden mit diesem Schwung drin.
Ja, das finde ich, damit könnte ich noch leben, aber hinten, das finde ich gar nicht gelungen. Aber ich finde, der C216 wirkt wieder sehr klobig. Ist wieder ein sehr voluminöses Auto. Und ich finde halt gerade bei diesem C215, das habe ich jetzt schon 100-mal gesagt und ich sage es auch noch ein 101. Mal, dass er so elegant und gestreckt wirkt. Das ist für mich so das, was dieses Auto ausmacht. Und wie gesagt, dazu muss es ja überhaupt kein AMG sein, ne? Haben wir ja auch schon gesagt. Da gibt es optisch kaum Unterschiede. So. Und jetzt noch meine zweite Frage. Für alle, die jetzt schon gesehen haben, welches Auto wir gefahren sind, also die schon bei Instagram waren, die werden ja gesehen haben, unser Fahrzeug war silber. Weil wir reden ja auch hier sehr viel über die Konfiguration und was wir so nehmen würden. Ich muss gleich vorweg sagen, ich finde, Silber ist echt nicht meine Lieblingsfarbe auf dem Auto. Es ist ja auch einfach sehr, 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 sehr häufig auf dem C215. Dadurch verliert es für mich vielleicht so ein bisschen auch an Charme. Und natürlich finde ich irgendwie jetzt so eine Designio-Farbe oder so wäre natürlich mega. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde Schwarz auf diesem Auto perfekt. Ich finde Schwarz, obwohl es ja eigentlich Formen schluckt, aber dieser schwarze CL65, ne, hat es mir so angetan, dass es für mich so dieses, das Auto, gerne helles Interieur dann bei einem schwarzen, finde ich Endstufe.
Okay. Krass, schon wieder, dass du schwarz wählen würdest.
Ja, ich weiß. Ja. Also wie gesagt, ich würde jetzt sicherlich nicht nein sagen, wenn da jetzt irgendwie einer in, was weiß ich, dunkelgrün stünde. Aber wer sich mal irgendwie mit diesem Auto beschäftigt hat, der wird wissen, es gibt kaum farbige. Ne? Also ja, das sind schon wirklich, der große Anteil ist Silber, gibt es ein paar schwarze. Wenn es Reimporte sind, sind sie gern weiß. So, und dann gibt es mal wirklich Ausreißer, mal einen dunkelroten oder so, aber das ist wirklich, kannst du an einer Hand abzählen gefühlt.
Ja, aber was es auch noch gibt, und du weißt ja, ich bin ja mehr so der Farbenfrohe, deswegen schwarz wäre nicht meine Wahl. Nee, grau.
Grau, ui. Ja, das ist natürlich super speziell.
Finde ich, sieht tatsächlich auf dem richtig gut aus. Es schluckt nicht so die Form wie schwarz, ist relativ selten, sieht man nicht so oft, sieht man aber ab und an mal. Und das wäre meine Wahl tatsächlich. Ich finde, Silber steht dem Wagen tatsächlich sehr gut. Ich bin auch nicht so ein riesen Silbergegner, muss ich ganz ehrlich sagen. So früher fand ich es immer langweilig. Ich finde, wenn das Auto spannend genug ist, kann es auch Silber tragen. Und in dem Fall ist es meiner Meinung nach spannend genug, auf jeden Fall. Deswegen, es steht dem. Man sieht es aber halt gefühlt mit Abstand am meisten auf dem Wagen. Das macht so ein bisschen langweilig, in Anführungsstrichen. Weiß zum Beispiel wäre für mich Vollkatastrophe. Geht gar nicht. Mag ich überhaupt nicht. Schwarz finde ich auch sehr gut, aber schluckt mir ein bisschen zu viel von der Form. Deswegen wäre ich tatsächlich bei Grau.
Ja, seht ihr. Ja. Ja, wir sind einfach die bunten Vögel.
Richtige Papageien. Ne? Schwarz und Grau, hey.
Ja, könnt ihr mal sehen. So kann es gehen.
Ja.
Ja, ich glaube, wenn ich hier so auf meine Notizen schaue, Design ist durch.
Ja, das war's.
Dann geht's rein in den Innenraum.
Innenraum.
Und du hast jetzt ja wohl nicht gedacht, dass ich jetzt einsteige, ohne was zu den Griffen zu sagen, ne? Ist ja klar, ne?
Ich hab's gehofft.
Du hast gehofft, dass ich was dazu sage.
Ja, natürlich, klar.
Ja, also wir reden hier über klassische Bügelgriffe. Und diejenigen unter euch, die uns regelmäßig verfolgen, die werden wissen, das ist schon mal ein dicker Pluspunkt bei mir.
Das ist es, ne?
Also ein Bügelgriff, da lasse ich ja nichts drauf kommen. Sag ich ja immer wieder, ne?
Top, einfach schön.
Ja, also Bügelgriff schon mal sehr gut. In unserem Fall auch noch mit Keyless. Finde ich Keyless, ich bin auch ein großer Fan von Keyless, finde ich auch gut. So, das heißt da auf jeden Fall schon mal Pluspunkt. Und dann wird es spektakulär, denn dieser Türmechanismus von dem C215, der ist gelinde gesagt aufwendig. Also die Tür, es ist schwer zu beschreiben, man muss es eigentlich mal gesehen haben, aber ich versuche es trotzdem. Die Tür schwingt erst wie so ein ganz kleines Stück nach vorne, also die geht auf und wie so ein Stück nach vorne und dann zur Seite. Das hat den Grund, dass diese Tür natürlich, wenn man sich das im Profil anschaut, das ist einfach eine riesige Tür. Und wenn die ganz normal aufschwingen würde, dann würde die natürlich sehr, sehr viel Platz einnehmen. Das heißt, wenn du in einem normalen Parkplatz stehst, wird die Tür kaum aufbekommen. Deshalb arbeiten die so ein bisschen mit einem Trick. Machen ja andere Hersteller auch. Jeder hat da so ein bisschen so seine Spezialitäten. Bei Aston Martin zum Beispiel öffnen die immer so ein Stück nach oben. Mhm. Sieht auch spektakulär aus. So, und welcher Hersteller es damals ja gar nicht hinbekommen hat, war ja Ford, beim Ford GT 2005, wo die Tür ja so ein Stück vom Dach mit ausschneidet.
Ja.
Wenn du da halt in einer engen Lücke stehst, kommst du halt dann nicht raus.
Ja.
So, weil das Dach halt mit aufschwingt. So. Mhm. Ja, hier hat sich Mercedes wirklich was einfallen lassen, damit das eben ja möglichst platzsparend, diese riesige Tür, man müsste jetzt einfach, es wäre mal interessant zu wissen, das habe ich aber nicht recherchiert, Asche über mein Haupt, wie lang die Tür ist. Ne?
Habe ich auch gerade gedacht, würde mich auch mal interessieren, aber keine Ahnung, kann ich auch überhaupt nicht einschätzen.
Nee, sehr lang auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Und was wir auf jeden Fall sagen können ist, allein das Scharnier von dieser Tür, das ist gefühlt ein Kunstwerk, ne? Also ein Ingenieurskunstwerk. Ich habe davon extra ein Bild gemacht, laden wir euch auch auf Instagram hoch, könnt ihr euch mal reinziehen. Ist wirklich, ist echt was Besonderes.
Also man sieht direkt, dass da einiges los ist. Wenn du so normale Scharniere kennst, das ist halt zwei Stück, angeschlagen, fertig.
Genau.
Da ist richtig was los.
Absolut. Und wenn man jetzt diese Tür aufgemacht hat, ist als nächstes noch vorm Einstieg mir zumindest direkt was ins Auge gesprungen. Und zwar diese Einstiegsleisten, die so komplett auf Hochglanz poliert sind. Ne?
Mhm.
Und man kann jetzt schon sagen, das Auto hatte, als wir es gefahren sind, so gute 117.000 Kilometer auf der Uhr. Also war jetzt auch nicht mehr ganz frisch. Und dafür war ich extrem überrascht, wie gut diese Einstiegsleisten noch erhalten waren.
Ja, keine Kratzer, nichts gefühlt, ne?
Also, ich bin mir nicht sicher, aber sieht fast aus, als wären die mal neu gekommen, weil ich glaube, jeder von euch kennt das, wenn man so einsteigt, also jeder bleibt mal irgendwann mit dem Fuß an der Einstiegsleiste hängen. Und das sah echt aus wie, ja, wie aus dem Ei, ne?
Oder dadurch, dass der Wagen ja keine B-Säule hat, wurde immer durchs Fenster so rein, weißt du?
So.
Ja, Tür gar nicht geöffnet, sondern einfach zack rein.
Das könnte natürlich auch sein. Ja. Das wäre natürlich sehr schade, weil die Ingenieure haben sich ja so viel Mühe gegeben mit dem Mechanismus.
Ja, stimmt. Ja, ja, wäre ärgerlich.
Okay, ja, werden wir nicht ganz sicher hier noch irgendwie ja, rausfinden können. Aber wir können festhalten, Einstiegsleisten, in diese polierten Einstiegsleisten, extrem gut erhalten.
Mhm.
Was eigentlich für den Großteil des Interieurs gilt, ne?
Ja.
Wir haben schwarzes Leder, Silber, Schwarz, ganz, ganz klassisch. Es ist sehr viel beledert beim CL, also Armaturenbrett, Türtafeln, Sitze. Das war alles serienmäßig schon beim normalen CL auch beledert. Und ich muss auch sagen, im Großen und Ganzen wirkt der Innenraum sehr hochwertig. Aber an einigen Stellen, na, da muss ich sagen, gibt es für mich wieder so ein bisschen kleinen Abzug in der B-Note.
Okay, und die wären?
Also ich habe da mal so ein bisschen tatsächlich geschaut und so an so Stellen, wo man vielleicht nicht ganz so viel hingreift, gibt es dann doch für mich in dieser Klasse, muss man ja mal sagen, ein bisschen zu viel Hartplastik. Sitzverkleidung unten ist Hartplastik, finde ich nicht so schön. Becherhalter in der Mitte, das ist ja so dieser ganz spektakuläre, der so rausklappt und dann sich so rausdreht. Also mega die aufwendige Konstruktion, wo ich mich frage, warum nicht einfach nur ein Fach? So.
Ja.
Und der ist wirklich aus billigstem Plastik. Das finde ich richtig billo. Also da hätte ich echt gedacht, mal einfach nur ein Fach und wir stellen die Flasche da rein, anstatt so sonst was Konstruktion, NASA-Konstruktion, aber aus dem billigsten Plastik, was man finden konnte.
Ja gut, aber dass das Kunststoff ist, ist ja auch irgendwie klar. Ist mein
Der klappert auch so richtig.
Ja.
Ne? Also ich zum Beispiel jetzt nur im Vergleich in einem 911, dieser Becherhalter, der aus dem oberhalb des Armaturenbretts ausfährt, ist ja auch aus Plastik.
Ja.
So, aber der ist halt wertig, der das klappert stimmt. nicht so.
Mhm.
Und das sowas finde ich halt dann immer ein bisschen schade. Dann Lautsprecherverkleidung, waren auch echt billo so.
Mhm.
Und Lichtschalter links neben dem Lenkrad, so hat der so ein bisschen Softlack, war schon abgegriffen.
Mhm.
Das sind so Punkte in so einem Auto, ja, wenn man so sagt, das ist hier das Beste vom Besten und so und wir ballern da alles rein, da aber bin ich streng. Aber
Softlack muss ich ganz ehrlich sagen, sag mir einen Hersteller, der zu der Zeit Softlack gut hinbekommen hat.
Ja, nee, dann hätte ich ihn weggelassen.
Nicht. Ne? Ja, aber zudem, also erst als es neu war, war es ja gut. Es hat sich ja vernünftig, wenn Softlack frisch ist, fühlt es sich sehr gut an.
Ja.
Softlack altert einfach unfassbar schlecht. Und wahrscheinlich haben sie damals nicht genug Tests gemacht, aber das ist kein Mercedes-Thema, das ist ja wirklich, kannst du jeden Hersteller nehmen.
Ja,
das Softlack aus der Zeit einfach grausam.
Immer. Da gibt es ja sogar noch schlimmere, aber wie gesagt, dann hätte ich mir halt gedacht, also ich vergleiche das halt immer mit so Autos, keine Ahnung, wie einem Phaeton.
Mhm.
So. Und beim Phaeton, da merkst du halt richtig, da hat Piech gesagt, so, hier gibt's keinen Rotstift.
Mhm.
Also ist alles geisteskrank wertig. So, und das, obwohl es in Anführungsstrichen VW ist.
Ja.
So, und sowas, wenn ich halt sowas wie ein CL höre, beim CLK würde ich sagen, ja, passt so, ne? Aber CL ist für mich dann, das ist das Beste, was Mercedes damals hatte. Da muss auch das nur das Beste rein.
Ja,
und okay, dann,
ja,
finde ich, gibt's halt so, wie gesagt, Nuancen. Ich bin jetzt sehr pingelig und den meisten wäre das wahrscheinlich egal. Und wie gesagt, in den meisten Autos würde ich auch absolut drüber hinwegschauen. Aber bei so einem Auto, na, da muss ich genau hingucken.
Mhm.
Und es gibt noch eine Sache, dann bin ich auch durch mit meinem Rage. Ich glaube, da stimmst du mir aber zu. Die Anlage, ne? Haben wir getestet. Mhm. Es war keine aufpreispflichtige Anlage an Bord. Die war richtig schlecht.
Das war echt nix, ja.
Wo ich mich auch gefragt habe, in so einem Auto müsste ja auch schon die normale Anlage ballern.
Ja, was man natürlich immer nicht so wirklich weiß, vielleicht wurde die auch echt immer übertrieben laut genutzt und dann irgendwann leiern die auch so aus, sag ich mal. Die Lautsprecher altern ja auch, die werden porös und irgendwann passt das nicht mehr. Vielleicht ist sie auch einfach schlecht gealtert. Kann sein, weiß ich nicht, aber da war ich auch echt enttäuscht. Also die Anlage war wirklich nix.
Also das waren so die beiden Punkte, wo ich sagen würde, hat mich überrascht und nicht unbedingt im Positiven. Was dafür wiederum sehr schön und gut ist, sind die Sitze.
Mhm.
Mega bequem, finde ich. Also das sind so schwarze Ledersitze, perforierte Mittelbahn, schön AMG-Logos in der Lehne drin. Das sieht alles richtig schön aus. Sitzverstellung, typisch Mercedes in der Tür. Mhm. Aber auch so weit vorne und oben, dass auch du da nicht gegenstößt. Ne?
Ja.
Anders als beim CLE.
Da haben sie es noch gut gemacht, da haben sie sich noch Mühe gegeben.
Ja, da haben sie auch an so Leute gedacht wie, du, genau. Wie dich.
Richtig.
Ja.
Weil das ist ein prädestiniertes Auto, wo man wie ein Larry drin sitzt.
Absolut.
Da musst du wie ein Larry sitzen.
Ist bei dir ja in jedem Auto, aber
ja. Ja, aber da muss
da jeder. Auf jeden Fall.
So, dementsprechend.
Die Sitze, die sind auch so richtig, das sind halt richtige Sessel so.
Ja.
Ich finde tatsächlich sogar, dass die Sitzwangen ausreichend Seiten halt gegeben haben, aber die Sitzfläche halt gar keinen, ne?
Nö. Aber ich fand's perfekt. Also ich fand's richtig passend. Super bequem, ganz gemütlich. Das ist kein Auto, wo ich irgendwie den Sitz spüren möchte, dass der mich umklammert oder irgendwas. Mhm. Ich finde, genauso muss er sein. Und ich finde auch, also für mich, ich bin ja jetzt nicht so Lederexperte wie du, aber für mich hat sich das Leder richtig gut angefühlt.
Ja, das
richtig
war,
dick und das war richtig ordentliches Leder noch.
Das war noch gutes Leder. Das ist so, das ist so quasi das, was ich von so einem Auto auch erwarte, wo ich sage, ja, das fühlt sich auch nach 20 Jahren noch frisch an. Klar, das hat so eine leichte Patina bekommen. Und das macht ja Leder auch aus.
Mhm.
Aber daran merkst du ja immer auch, dass es echtes Leder ist.
Ja.
Da kann ich nichts sagen. Das fand ich sehr schön. Was ich auch sehr schön fand, war allgemein das Raumgefühl. Haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen. Keine B-Säule. Dadurch ist halt sehr große Fensterflächen auch. Dadurch fühlt sich das alles wirklich luftig an.
Mhm.
So leicht auch im Innenraum. Fand ich tatsächlich gut. Und auch bei diesem Auto, das ist jetzt vielleicht nochmal ein Punkt, wo wir uns nicht einig sind. Wir hatten einen hellen Dachhimmel, ne?
Mhm.
Fand ich gar nicht schlimm bei dem. Ich finde, es passt sogar.
Ja, also ich fand es bei dem auch nicht so schlimm. Hätte mir aber trotzdem natürlich einen schwarzen Dachhimmel gewünscht. Also ich hätte deutlich lieber einen gehabt. Gerade weil er ja so riesen Fensterflächen hat, brauchst du, finde ich, keinen hellen Dachhimmel, dass es luftiger sich anfühlt, weil es ist super luftig da drin.
Noch luftiger, wie so eine Kuppel.
Ja, aber das ist ja eigentlich der Grundgedanke vom hellen Dachhimmel. Immer bei allen, alle sagen, ja, es fühlt sich total luftig an. Ja, aber es sieht halt scheiße aus. Also das mag ja sein. Also wie gesagt, ich fand es bei dem jetzt auch nicht komplett grausam, aber trotzdem hätte ich lieber einen schwarzen gehabt, auf jeden Fall.
Ich hätte mir jetzt noch gewünscht, dass das Alcantara wäre.
Schwarzes Alcantara.
Oder helles Alcantara.
Nee.
Also, Alcantara wäre natürlich noch mal so eine Nuance mehr gewesen.
Klar.
Aber gut, hätte es ja gegeben, gegen Aufpreis.
Mhm.
Was sagst du denn jetzt dazu? Ich bräuchte jetzt ja gar nicht fragen, ne? Wenn wir jetzt hier schon in dieser, wenn wir jetzt schon drüber sprechen, komm, B-Säule, Jock, also keine B-Säule, hast du locker richtig gefeiert. Ne?
Ja, natürlich.
Auch es beim Fahren und
ja, so. Ja, immer. Ich finde, das fühlt sich so luftig einfach nochmal an, auch wenn ich jetzt schon das 14. Mal luftig gerade gefühlt sage. Aber es ist einfach ein ganz anderes Raumgefühl. Dann dazu kommt noch, das müsste dir ja eigentlich ja in die Karten spielen, weniger Zug, weil das bricht sich dann nirgendwo die Luft, sondern die geht einmal nach hinten irgendwo an die Heckscheibe und das war's. Es ist mega. Also ich würde gefühlt, weiß nicht, ich würde die Fenster nie hochmachen.
Ja.
Außer im übelsten Starkregen, aber das war's auch.
Ich muss sagen, in der Stadt fand ich es auch ganz cool. Wobei auch da, also so bei 12 Grad in der Stadt wäre mir das trotzdem zu frisch. Du hast recht, es bricht sich nirgendwo und das heißt, es geht nicht so immer gefühlt direkt auf meinen Hals, aber ist immer noch sehr frisch, finde ich.
Mhm.
Und nur weil du das wolltest, haben wir auch mal auf der Autobahn das aufgemacht. Wer kommt auf so eine Idee, ne? Ich kenne auch niemanden außer dir, der überhaupt auf der Autobahn mit offenem Fenster fährt, finde ich schon immer.
Ist ja ein Test. Ist ja für die Zuhörer.
Ja, aber das machst du ja auch, wenn wir, also wenn ich nicht gesagt hätte, mach jetzt bitte wieder hoch, wäre der Test unendlich gegangen, bis wir das Auto abgegeben hätten.
Ja.
Und
aber es ist auch lang genug testen,
sonst kann man das ja. Ich kenne das ja auch von dir, wenn wir so fahren und wenn du mit deinem eigenen Auto fährst, dann brauchst du da ja nach, keine Ahnung, 3 Jahren nicht mehr testen. Machst trotzdem Fenster auf der Autobahn.
Ich will mal testen, ob das immer noch so
bei
ist.
Bei 180 mal gucken, wie das da so reinballert,
mal schauen,
der Wind.
Genau. Richtig.
Ja, also auf der Autobahn kann ich euch sagen, Freunde, das war viel zu zugig. Da hätte ich die Digga einfach im Orkan bin ich jetzt drin.
Weiß ich nicht, nee. Ich fand das immer noch, also ich fand wirklich, also Autobahntest bestanden. Ich muss echt sagen, geht immer noch entspannt, weil sich's halt nicht bricht, sondern geht halt hinten rein, kriegst kaum was ab, merkst eigentlich kaum, dass die Fenster offen sind.
Nee, stimmt, merkt man wirklich gar nicht, auch gar nicht laut. Und auch nicht kalt, also ja, da kommen wir nicht mehr zusammen, ne?
Ja, gut.
Dann reden wir noch mal kurz über die Konfiguration unseres Fahrzeugs. Wir haben jetzt ja gesagt, schwarzes Leder, klassisch. Die Holzzierleisten, die sind zwar grundsätzlich auch klassisch, aber ich muss sagen, auch auf den Bildern ist mir das nochmal aufgefallen, das ist Wurzelholzkastanie, habe ich nachgeschaut. Die sind schon mega auffällig, ne? Also es knallt richtig raus, so, weil es so ein helles Holz ist.
Also ich finde es halt komplett wie so ein leuchtendes Orange, könnte man fast sagen. Ist ja normal in der Zeit gewesen, ist ja auch irgendwie zeitgemäß, muss ich aber sagen, gefällt mir nicht. Also ich mag dieses Holz überhaupt nicht. Das war ja wirklich in vielen Mercedesen damals drin. Und mag halt zu der Zeit passen, aber es gibt ja auch so ein dunkleres Holz für den. Mhm. Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Oder war das Pappel oder so? Kann das sein? Ah, weiß nicht, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall, das finde ich deutlich schöner, weil das nicht so ins Gesicht halt ist. Weil ich finde, das Interieur ist ja an sich recht schlicht und ja, eher dezent so insgesamt. Und dann hast du da auf einmal so leuchtend orangene Teile da einfach im Innenraum. Weiß ich nicht, das ist nicht so meins.
Wie ihr euch vorstellen könnt, finde genau das finde ich gerade geil.
Ja, klar.
Weil sonst halt alles so einheitlich ist und dann hast du einen so einen Farbtupfer. Ich finde es geil. Ich finde, das sieht cool aus. Ja, ist schon auffällig, aber cool. Stell dir vor, der hätte das Holz aus dem C32 in grün.
Ja, mega.
Das wäre auch krank.
Obwohl, es war ja relativ dunkel, ne? Es hätte fast sogar gepasst in dem Fall, weil es dann nicht so krass kombiniert wäre mit Türkis.
Ich habe nachgelesen, ich muss dazu gestehen, ich habe keine Bilder dazu gefunden, aber für den C215 soll es ab 2001 im Rahmen des Designio-Programms sogar Zierteile aus Naturstein gegeben haben. Also richtig, das ist wieder sowas, ist natürlich komplett unnütz, aber da sage ich dann, okay, ist top of the line, da haben sie sich was überlegt. Mhm. Also wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber stelle ich allein schon, finde ich, also die Idee finde ich schon top.
Der Gedanke ist schon cool, ja, so. Sehe ich genauso.
Ja. Hatte unser Fahrzeug jetzt nicht, aber wir haben jetzt ja gelernt, ich mochte das Holz, du jetzt nicht so.
Nee, so ist es. Was sagst du denn zum Lenkrad?
Ja, das Lenkrad, muss ich sagen, mit Holz hätte mir es besser gefallen.
Ja, so. Tatsächlich. Also nicht mit diesem Orangenholz. In dem Fall wäre es ja wahrscheinlich so gewesen. Aber ich muss sagen, das ist zum Beispiel so ein Part, ich würde sagen, der einzige Part an dem ganzen Auto eigentlich, der echt nicht gut gealtert ist. Also ich fand das Lenkrad schon damals nicht so schön. Und ich finde es jetzt echt, sieht richtig alt aus irgendwie. Also deutlich älter als das Auto an sich, finde ich irgendwie.
Ja, wir sollten vielleicht mal ganz kurz beschreiben. Also es ist ein Vier-Speichen-Lenkrad, ganz klassisch rund, in schwarzem Leder. Und das ist dieses Mercedes-Lenkrad, was so an der Seite von der Airbag-Kappe so Tasten hat, so gummierte Tasten, auch so Softlack-Gummi-mäßig, ne? Ist eher so ein bisschen Gummi, ne? Ja, muss ich auch sagen. Ist nicht so mein Style.
Sieht halt sehr plump aus. Halt,
in Holz hätte das nochmal einen Tacken rausgerissen, so, weil Holz dann halt nochmal so edel wirkt. Aber an und für sich ist es einfach nicht so ein wunderschönes Lenkrad. Da hast du schon recht. Ja.
Naja. Bisschen schade.
Was ich dafür wirklich schön finde und tatsächlich auch heute noch irgendwie cool, ist die Tachoeinheit. Die ist so hinterleuchtet, würde ich sagen. Ist nicht so direkt beleuchtet, sondern so ja von hinten halt irgendwie. Dadurch wirkt es modern und klassisch zugleich. Es wirkt halt nicht so plump wie ein ganz analoger Tacho, wo ich eigentlich auch ein Freund von bin. Aber man kann verstehen, dass für das Auto man natürlich schon was Besonderes haben wollte. Aber es ist eben auch nicht so überdigitalisiert wie heutzutage einfach ein Bildschirm. Deshalb finde ich, haben die es eigentlich ganz schön gelöst. Es wirkt
so ein bisschen futuristisch, aber irgendwie auch nicht.
Deshalb ja, modern und klassisch irgendwie. Ja. Und in der Mitte haben wir sehr prominent den Tacho, sehr groß mit so einem mit so einer großen Skala, bis 320 geht die in unserem Fall. Da drin ist dann nochmal ein kleines Display für Kilometerstand und sowas. Rechts, das finde ich wieder sehr schön gemacht, hat man den Drehzahlmesser deutlich kleiner und da dann nochmal wirklich auch beleuchtet V8-Kompressor stehen, damit die Leute auch wissen, was los ist. Also das finde ich wirklich, das haben die diese gesamte Einheit, finde ich richtig, richtig gut. Ansonsten können wir noch sagen, die Ausstattung, würde ich jetzt behaupten, für so einen CL55 war so okay, war jetzt nicht top. Wir hatten zum Beispiel jetzt, haben wir schon gesagt, kein Soundsystem, kein Softclose. Sitzbelüftung aber, das ist ja auch schon mal gut so. Also nutze ich nie, aber wollen ja viele auf jeden Fall. Wir hatten Keyless auch. Dazu muss man noch mal sagen, da haben wir eben auch noch mal drüber diskutiert und wir wollen hier mal ganz ehrlich mit euch sein. Da sind wir uns jetzt nicht 100% sicher, aber da könnte jetzt ja einer von euch einspringen, der Mercedes-Experte unter euch oder gerne auch mehrere, wenn ihr es denn wisst. Das Auto hat, dadurch, dass es Keyless hat, einen Startknopf auf dem Gangwahlhebel. Mhm. Meines Wissens nach funktioniert dieser Startknopf, wenn du so eine Schlüsselkarte dazu hast. Also es gibt ja einen normalen Schlüssel, den kannst du reinstecken, ganz gewohnt. Und ich bin relativ sicher, dass es zu diesen frühen Keyless-Autos so eine Schlüsselkarte gab. Und dann funktioniert das auch. So ist mein Kenntnisstand. Bei unserem Fahrzeug hat das nicht funktioniert. Wir hatten aber auch nicht diese Schlüsselkarte.
Mhm. Kann also tatsächlich daran liegen, ja.
Genau, weil wir haben quasi den Schlüssel in der Hosentasche gelassen, sind eingestiegen, Startknopf gedrückt, nix. Mhm. Mussten den Schlüssel reinstecken. Tür auf, hat aber funktioniert.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das hat nämlich geklappt. Ja. Also Signal war definitiv da. Jetzt ist die Frage, ob es wirklich das Signal einfach vom Gangwahlhebel, dass es nicht aufgenommen wurde, oder ob es wirklich am falschen Schlüssel so gesehen lag, beziehungsweise dass es nicht die Karte war. Was aber in meinen Augen wenig Sinn ergeben würde eigentlich von der Funktionsweise, aber kann ja sein, dass es tatsächlich so war.
Ja, vielleicht waren die damals einfach noch nicht weiter. Mhm. Also, da sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne. Achtung, Fahrspaß, hinten mit Doppel-S, @gmail.com ist die Adresse. Könnt uns natürlich auch zu allen anderen Themen gerne schreiben, aber da würden wir gerne aufgeklärt werden. Ja, ich gucke hier. Wir könnten jetzt, normalerweise sagen wir dann auch immer, das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht beim CL gesagt, können wir einmal sagen, es ist ja, offiziell wird es als Viersitzer betitelt, ne? Mhm. Ich würde eher auch sagen, trotz der Größe ist es eher ein 2+2-Sitzer. Wir haben uns, hast du dich auch mal hinten reingesetzt? Ja. Ich glaube ja, ne? Ja. Fürs Video auch. Mhm. Man kann da sitzen, aber nicht so richtig gut, ne?
Nee, also für die Abmessung von dem Auto sitzt man schon relativ unbequem da hinten, muss man wirklich sagen. Also da saß ich schon in deutlich kleineren Coupés besser hinten.
Genau.
Also ist nicht so das Richtige dann.
Es ist nicht wirklich für vier Leute ausgelegt. Das ist eher so notmäßig, wenn man da vielleicht mal kurz jemanden mitnehmen will oder nochmal was ablegen will. Ja, finde ich aber auch nicht schlimm.
Nö.
Und normalerweise, wir wollen ja hier auch beim Konzept bleiben, sagen wir auch noch mal was zum Kofferraum. Ich muss aber gestehen, habe ich nicht mal rausgesucht.
Ich tatsächlich auch nicht, wo du es gerade sagst.
Ja. Aber wir können berichten, hat er, mhm. Ging auch auf, war groß.
Ja, war echt nicht klein, ja.
Wir legen ja immer Fotorucksack da rein, der ist jetzt auch nicht ganz klein. Da haben wir immer so als Relation so ein bisschen. Also da kann man auf jeden Fall mit ordentlich Gepäck in Urlaub fahren.
Ja, würde ich auch sagen.
Gut, damit hätten wir alles Wichtige zum Innenraum und kommen damit zu den technischen Daten. Und da wird es jetzt wirklich interessant. Wir haben ja schon so den ein oder anderen Teaser gegeben. Und bei den technischen Daten, da könnt ihr euch auf einiges freuen.
Technische Daten.
Wir haben ja schon eingangs gesagt, es gab ausschließlich V8 und V12. Für die Nicht-AMG-Modelle waren das dann namentlich 500er und 600er. Wir haben kurz noch drüber gesprochen, wollen wir jetzt hier alles aufdröseln, auch nochmal kurz erzählen, was hat sich dann verändert bei den Nicht-AMG-Modellen. Luca wollte das gerne machen und auch wenn ich selten Veto einlege, habe ich da gedacht, vielleicht wird es dann, es wird eh schon immer, dieses technische Datenkapitel ist ja eh schon immer so ein Ding, sehr viele Zahlen in sehr kurzer Zeit. Wenn wir da jetzt noch zwei Modelle mit jeweils nochmal der Veränderung vor Mopf mitbringen, habe ich gedacht, ey, nachher sind die Leute komplett durcheinander. Also, wenn ihr das gerne wissen wolltet, dann tut es mir leid. Luca hätte euch das jetzt gerne verraten.
Ich hätte es gerne erzählt, ja. So ist es nicht. Aber ich gebe dir schon recht, es wären halt sehr viele Zahlen in sehr kurzer Zeit wieder gewesen, die ja im Prinzip gar nicht genau mit unserem Exemplar zu tun haben. Und von daher kann ich schon verstehen.
Gut, immerhin. Dann lass uns doch gerne jetzt einfach mal auf die AMG-Modelle schauen, speziell auf den CL55 AMG.
Genau. Und zwar, der CL55 hat einen 5,4 Liter V8 und hatte als Vorfacelift 360 PS. Es war nämlich ein Sauger. Wie wir aber ja schon vorne im Designkapitel gelernt haben, stand ja im Tacho V8 Kompressor bei uns.
Und eigentlich ja auch auf den Kotflügeln.
Eigentlich auch da hat es gefehlt.
Bei unserem halt nicht.
Genau, richtig. Also hat der Wagen mit dem Facelift einen Kompressor verpasst bekommen. Und damit ist die Leistung mal eben auf 500 PS gestiegen. Sprich, das Facelift hat einfach mal 140 PS gebracht, was schon wirklich sehr ungewöhnlich für ein Facelift ist und eine krasse Steigerung. Und deswegen ist auch tatsächlich das Facelift so viel beliebter als das Vor-Facelift. Ja. Wir gehen ja später nochmal am Ende des Kapitels auf die Gebrauchtwagenpreise ein, da wird man sich das auch nochmal niederschlagen. Aber im Prinzip ist wirklich der Facelift wirklich sehr gefragt.
Ja, und man kann auch, glaube ich, das schon vorwegnehmen, das ist auch das Auto, was ihr braucht. Also, wenn ihr so ein CL55 haben wollt, dann guckt explizit nach dem Facelift mit Kompressor. Man muss dazu sagen, also in Grundzügen ist das natürlich der gleiche Motor, also M113. Du bist ja der Mann für die Kennung eigentlich. Ja,
ich wollte gerade sagen, ich war schon kurz traurig.
Ich will dir jetzt hier nicht deinen Job streitig machen. Also ja. Bitte, dann darfst du.
Genau, also M113 E55 ist der Motor. Wir hatten den M113 E55 ML. Dieser Zusatz ML kommt von dem Kompressor. Frag mich nicht, was es heißt. Ich weiß nicht, warum ML, macht in meinen Augen keinen Sinn. Deswegen wird der Motor aber meistens auch umgangssprachlich einfach M113K genannt. Da können die meisten was mit anfangen. K steht da ganz eindeutig für Kompressor. Und da weiß jeder direkt, aha, das ist die Variante vom M113, die man braucht.
Ja, und das ist ja wirklich auch ein legendärer Motor. Der kam ja auch in ganz, ganz vielen Modellen zum Einsatz. Und ihr habt sicherlich, wenn ihr euch so ein bisschen mit der Mercedes-Thematik irgendwie befasst, habt ihr sicherlich schon mal vom M113K gehört. Das ist wirklich der Motor mit dem Kompressor und du hast ja eben schon gesagt, also statt 360 haben wir 500 PS. Interessant finde ich aber auch nochmal das Drehmoment, das ist nämlich auch wichtig. Beim Vorfacelift mit Sauger hatten wir 530 Newtonmeter, was für einen Sauger schon echt viel ist. Ne? Darf man
schon
nicht,
ordentlich,
darf ja. man nicht unterschätzen. Aber beim Kompressor haben wir einfach 700 Newtonmeter und dieses Drehmoment liegt auch noch früher an. Beim Sauger bei 3150 und beim Kompressor schon bei 2750.
Und das ist schon echt heftig.
Ja, also das ist wirklich, es verändert wirklich alles, dieser Kompressor. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Dementsprechend fallen natürlich auch diese Fahrleistungen viel, viel besser aus. Auch da würde ich jetzt nochmal an dich übergeben.
Ja, und zwar haben wir jetzt einen Wert von 4,8 Sekunden bei 0 auf 100 und 250 km/h Topspeed natürlich abgeregelt.
Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, vor Facelift 6 Sekunden.
Mhm.
So, was für einen AMG ja wirklich nicht schnell ist.
Nee.
Das heißt 1,2 Sekunden, gut, 250 abgeregelt. Jetzt komme ich, ne?
Mhm.
Da habe ich nämlich nochmal, bin ich nochmal ganz tief in die Recherche gegangen, weil man weiß ja, also wer auch so ein Auto schon mal gefahren ist und wenn dieser Begrenzer dann kommt, das ist wirklich, als würdest du vor eine Wand fahren, ne?
Ja.
Also man weiß einfach, da geht ja deutlich mehr. Das ist nicht so, der krebst da noch ein bisschen so, der würde noch richtig marschieren. Ne? Ja. Also, eigentlich würde da richtig nochmal Luft holen. Und ich konnte mich noch wirklich auch da ganz bewusst an einen Test erinnern aus der Automotor und Sport aus dem Jahr 2001. Und ich habe den extra rausgesucht. Wie gesagt, ich habe hier keinen zeitlichen Aufwand gescheut, ne? Hab diesen Bericht extra nochmal rausgesucht. Und das war ein Bericht, und der lohnt sich nochmal, den nochmal hier rauszukramen. Denn da wurden ein SL55 AMG, der ja den gleichen Motor hatte, also auch den M113K, anfänglich mit 476 PS, später dann auch mit 500 PS, also da können wir über den gleichen Motor reden, gegen ein Lamborghini Murcielago, vor Facelift, also LP580, ein Porsche 911 GT2 996, ein Ferrari 550 Maranello und ein Aston Martin Vanquish auf Topspeed und Beschleunigung getestet. Auf dem Oval.
Mhm. Aber ganz kurz mal, was für eine Zeit, oder?
Ja.
Die Autos alle, da läuft einmal das Wasser im Mund zusammen.
So, und jetzt fangen wir erstmal an, ne? Da will ich euch jetzt hier einmal abholen. Diese Autos hatten dann demnach, also eigentlich hatte ja von den Autos, wenn ich mir die so angucke, nur der AMG eine Geschwindigkeitsbegrenzung drin. Die anderen Autos sind ja alle frei. Dieser AMG wurde natürlich für den Test freigegeben, also wurde diese elektronische Fessel entfernt. Und der hat echte 325 geschafft.
Das ist so. Schon krass.
SL55, ne?
Mhm.
Schneller war nur der Murcielago, der hat 329 geschafft.
Mhm.
Und alle anderen waren langsamer.
Krass.
Aber jetzt kommt's, Freunde. Wenn ihr jetzt gedacht habt, okay, schon schnell, habe ich nochmal die Beschleunigungswerte rausgesucht, ja.
Mhm.
Explizit 0 auf 300. Weil das ist ja was, was aussagekräftig ist, ne?
Mhm.
Du guckst mich auch schon
mit großen Augen
an. Ich baue den Spannungsbogen
da auch
auf, ne?
Lass also, dir keine Zeit.
Der SL55, na, ich fange anders an. Der Murcielago. Murcielago, 0 auf 300, ne?
Ja.
580 PS,
ja.
Topmodell von Lambo damals, 34,2 Sekunden.
Oh. Mhm.
So, jetzt nur zum Vergleich, hau ich schon mal einmal raus, der GT2, ne? Bei Porsche muss man jetzt dazu sagen, die sind ja nicht nur auf Beschleunigung aus.
Mhm.
40,9 Sekunden, also 6 Sekunden langsamer. Der SL, 32,5. Oha. War einfach der schnellste. Von 0 Krass. Auf 300.
Ja.
Nur noch mal kurz zum Vergleich. Der 550 Maranello ist ja nur auch ein geiles Auto. 485 PS, V12. Mhm. 61,2 Sekunden.
61? Ui.
Fast okay. Doppelt so lang wie der SL.
Das ist schon krass.
Und wer jetzt sagt, naja gut, aber der SL ist ja auch ein ganz anderes Auto als der CL. Ja, ich habe den CW-Wert nachgeschaut, um euch hier auch wirklich einen perfekten Vergleich zu bieten. Beide haben 0,29.
Und weißt du das Gewicht zufällig von dem SL?
Habe ich nicht rausgesucht.
So leicht wird der ja auch nicht sein, nee, wenn genau. Mit dem Klappdach und so.
Ja.
Klar, gut, sportleicht, ne? Aber ja. Ich glaube nicht, dass
der Sport super leicht.
Ja, genau. Der wird ja wahrscheinlich, ich glaube, der wird nicht so viel leichter sein als der CL.
Ja. Und jetzt können wir auch sagen, wie viel denn der CL wiegt.
Ja. 1995 Kilo. Also gerade so an den 2 Tonnen vorbeigeschrappt. Also wiegt der einen Ticken weniger als der CLE 53.
Ja, siehste. Ja. Und man muss auch nochmal dazu sagen, verglichen mit dem Vorgänger, dem C140, sind das so, ja, je nachdem, welchen Motor man natürlich anschaut, aber um und bei 200 bis 250 Kilo weniger.
Mhm. Durch tatsächlich konsequenten Leichtbau, steht überall nochmal geschrieben. So konsequent bei 2 Tonnen weiß ich jetzt nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht, ist jetzt kein Leichtgewicht, aber trotzdem haben sie ja wirklich eine ganz schöne Ersparnis da rausgehauen.
Absolut, auf jeden Fall. Und dann können wir noch für die technischen Daten abschließend sagen, wir haben immer 5G-Tronic, also 5-Gang-Wandlerautomatik. Das ist ja quasi das Getriebe, was Mercedes eigentlich immer verbaut hat, wenn es viel Drehmoment gab. Also immer, wenn sie sich nicht sicher waren, ob die 6-Gang-Automatiken oder später auch die 7-Gang-Automatiken das aushalten, haben sie gedacht, wir haben ja noch die 5G-Tronic. Mhm. Dann bauen wir die da ein.
Genau.
Inklusive des SLR und so.
Ja.
Ja, also die hat auch der CL55 und wir haben immer Hinterradantrieb.
Jo.
So. Wer jetzt denkt, oha, also der CL55, der war ja sicherlich das Topmodell. Ja, wenn ihr genau zugehört habt, wisst ihr, 2004 hat Mercedes ja noch einen draufgesetzt, CL65. Und der war ja mit dem S65, auch Baureihe 220, das stärkste Mercedes-Serienmodell zu dem Zeitpunkt. Wir hatten einen 6 Liter V12 Biturbo, 612 PS und 1000 Newtonmeter.
Mhm. Aber, das finde ich so krass, begrenzt tatsächlich auf 1000 Newtonmeter. Eigentlich hätte der 1200 gehabt,
ja.
Aber wegen der eigentlich ja sehr soliden 5G-Tronic wurde das aber trotzdem begrenzt, weil sie sich nicht sicher waren, ob das Getriebe wirklich aushält. Deswegen nur, in Anführungsstrichen, 1000 Newtonmeter.
Ja, nur 1000 Newtonmeter. Oh. Das ist ja wirklich nichts eigentlich.
Ja, das ist echt ein bisschen
vor 20 Jahren.
Ja,
so. Ja, und dann gab es noch einen wirklichen super Spezialfall. Den kennen vielleicht die wenigsten von euch, den CL63. Und jetzt reden wir nicht kurzzeitig vom C216, sondern immer noch vom C215. Der wurde nur auf Bestellung gebaut, also explizite Sonderbestellung zwischen September 2001 und Juni 2002. Und der Motor ist wirklich ultra speziell. 6,3 Liter Motor, aber nicht der eigentlich 6,2er V8, sondern ein 6,3 Liter, echter 6,3 Liter V12 Sauger.
Mhm. Kennt man eigentlich gar nicht so wirklich den Motor. Ja.
444 PS hatte der, 620 Newtonmeter. Wie gesagt, ultra selten. Also ich habe einmal, glaube ich, in Deutschland einen gesehen, der zum Verkauf stand, aber seitdem auch nie wieder.
Da kennt man auch, glaube ich, gar keine Stückzahlen zu, ne?
Nee, Mercedes hat die auch nicht. Das ist ja ganz oft bei diesen älteren AMGs gewesen. Noch eher ist es ja zum Beispiel beim C140, da gab es ja ein CL70, CL73. Das waren ja alles ab Werk 600er, die dann nachträglich umgebaut wurden. Und dazu hat Mercedes keine Stückzahlen, weil die offiziell immer als 600er gelaufen sind. Ja. Speziell auf jeden Fall. Cool. Ich mag sowas ja.
Mhm.
Jetzt sind wir schon wieder ein ganz Stück abgekommen. Was wir auf jeden Fall nochmal sagen können, ist, der Basisneupreis von so einem CL55 Ende 2002, der lag bei 128.296 Euro.
Schon eine Stange Geld.
Ja.
Und die sind jetzt ganz gut gefallen. Wir können jetzt mal einen kleinen Ausblick auf den Gebrauchtwagenmarkt geben. Aktuell stehen bei Mobile um die 30 Autos in Deutschland zum Verkauf, also ausschließlich CL55 haben wir nachgeschaut. Die fangen an bei 12.000 Euro und es geht hoch so bis um die 40. Es gibt natürlich wie immer ein paar Ausreißer, aber im Prinzip ist das so die Range. Man muss aber dazu sagen, also unter 20 kriegst du keinen als Facelift, also sprich keinen mit dem M113K, den wir gerade eben schon so ein bisschen gelobt haben. Wenn man also einen mit Kompressor haben möchte, muss man über 20 gehen, eher 25, da gehen so die ersten vernünftigen Exemplare los. Und für richtig gute muss man schon so um die 30 einplanen.
Ja, und Autos mit besonders niedrigen Kilometerständen oder in angesprochenen seltenen Farben sind natürlich im Zweifel halt nochmal deutlich teurer.
Klar, richtig. Das sind dann diese angesprochenen Ausreißer. Aktuell steht noch einer für 60 drin und dann gibt es noch eine F1-Edition, aber ein originales Safety Car mit VIP-Vorbesitz, der aktuell zum Verkauf steht für 330.000.
Ja, Schnapper. Mhm. Diese F1-Edition, da gehen wir gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Das ist auf jeden Fall, es gab einmal das Safety Car, das da angeblich zum Verkauf steht und dann gab es nochmal ein Sondermodell. Und CL65 will ich zumindest noch mal einmal ganz kurz erwähnen. Ultra selten vom C215. Wir haben sogar noch Stückzahlen, ne? Auch zum CL55. Sollten wir vielleicht noch mal raushauen, oder?
Ach ja, stimmt, ja. Und zwar vom Vor-Facelift wurden 2200 gebaut, vom Facelift 4200. Also wirklich fast verdoppelt. Da hat man schon damals gesehen, okay, der war da schon direkt vom Werk aus irgendwie beliebter, einfach durch den Kompressor. Und hat deutlich mehr Kunden begeistert.
Ja. Und vom CL65, da habe ich nämlich auch nochmal die Stückzahl rausgesucht, 777.
Mhm, das ist eine Rarität.
Weltweit. Im Vergleich, wir haben ja gesagt, 48.000 C215 wurden so gebaut ungefähr. Davon über 32.000 Stück waren CL500. Ne? Mhm. Also ja. Und mittlerweile wahrscheinlich von den 48.000, lass mal 10% nicht mehr fahren, haben wahrscheinlich dann noch gute 40.000 Vierer-Auspuff.
Ja, gibt eigentlich nur noch AMGs.
Ja. Ja, soweit zu den technischen Daten und dem Preisausblick. Und jetzt haben wir euch, glaube ich, lang genug heiß gemacht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Fahren.
Fahren.
Ich würde gerne starten mit dem Fakt, dass ich schon mal zuvor einen CL55 AMG gefahren bin. Das war allerdings dieses angesprochene Sondermodell, die F1 Edition. Und das ist wirklich ein sehr besonderes Auto. Das wurde anlässlich des Safety Cars, das in der Saison 2000 in der Formel 1 eingesetzt wurde, aufgelegt, 55 Mal nur gebaut. Und es war das erste Serienauto mit Carbon-Keramikbremse. Mhm. Und zumindest auf den Mercedes-Pressebildern hatte das Auto Schalensitze in einem CL. Ich muss allerdings dazu sagen, das Auto, das ich gefahren bin, und das war von Mercedes-Benz Classic, hatte die nicht. Und ich habe auch nie ein Auto gesehen, dass das wirklich mit diesen Sitzen ausgeliefert wurde. Von daher weiß ich nicht, ob das nur irgendwie so ein Mythos ist, dass es die gab. Gesehen habe ich sie nie. Wichtig ist allerdings, das war ein Vor-Facelift-Modell. Und das bedeutet, wie wir ja nun gerade gelernt haben, kein V8-Kompressor und demnach einfach nur in Anführungsstrichen Sauger mit 360 PS. Und ich kann euch schon mal sagen, es war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja.
Also wirklich, nicht nur auf dem Papier, sondern auch vom Fahren. Dieser CL55 fuhr sich in meinen Augen, dieser F1 Edition, nicht wirklich wie ein AMG. War einfach so ein reiner Cruiser.
Mhm.
Das kann der Kompressor auch, aber er kann auch anders. Und ich muss auch gestehen, ich bin auch schon den M113K vorher mal gefahren in anderen Autos.
Mhm. Du auch, ne?
Ja, ich auch, ja. Das heißt, wir können also auch ganz gut vergleichen. Und ja, komm, was wollen wir groß drum herum reden? Der Motor ist einfach ein Gedicht.
Ja, das macht das Auto, sag ich mal. Also dieser Motor wirklich, wenn du ihn anmachst, hast du schon direkt ein Grinsen im Gesicht. Schon dieser Klang beim Starten einfach. Du hörst direkt dieses Volumen dahinter. Dann hörst du schon so ganz leicht den Kompressor so ein bisschen. Der läuft ja die ganze Zeit so leicht mit. Und dann diese Laufkultur ist einfach traumhaft, wirklich.
Ja, also ich würde gerne noch mal darauf eingehen, dieses Anlassen, das ist schon wirklich super eigen. Und dann auch im Stand läuft er so ganz minimal unruhig, ne? Mhm. Und du hast direkt das Gefühl, das Auto hat Charakter, ne? Sowas, ja. Was heutzutage weggedämmt würde oder was es vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Aber ja, das ist so, sehr. Du sitzt da so und denkst, okay, was da vorne ist ein Motor, ne? Also auch da ist richtig jemand zu Hause.
Ja. Aber ich muss sagen, dieses so leicht Unrunde, habe ich das Gefühl, ist ja irgendwie gefühlt bei jedem V8. Ja. Es gibt ja kaum einen V8, der, oder ich kenne zumindest keinen, bin noch keinen gefahren, der wirklich so butterweich läuft. Da ist ja immer so ein bisschen was. Und deswegen ist man es heute nicht mehr gewohnt irgendwie, weil es gibt gefühlt keine V8 mehr so richtig. Aber bringt direkt so ein bisschen Leben rein irgendwie in das Ganze.
Ja, muss ich auch sagen. Und auch schon dieser Sound, ihr habt ja auch schon gehört beim Anlassen so, der blubbert halt schon. Es ist deutlich hörbar, aber es ist nicht aufdringlich. Und mein liebster Sound ist dieser erste Gasstoß, wenn du anfährst, nur dieses, und nicht mit Vollgas, einfach nur so dieses, du gehst aufs Gas und fährst an, das ist richtig so, das klingt mega böse.
Aber man gibt schon automatisch, finde ich, so einen Ticken mehr Gas, beim, einfach nur beim Anfahren, einmal so kurz, dass mal kurz dieses so, dieses, ja, Brüllen ist es ja nicht, aber keine Ahnung, dieses Grummeln so kommt. Ja.
Das ist wirklich, das ist, hey, dieser erste Gasstoß, dieses böse Fauchen, was du da so hörst, das ist so, das ist für mich so dieses richtig, so muss ein AMG klingen.
Ja, absolut.
Ja, und wenn du dann fährst, merkst du direkt, da ist richtig Musik drin in dem Motor. Ne? Du musst noch gar nicht so viel Gas geben, aber du hast schon das Gefühl, erstmal finde ich die Kraftentfaltung sehr schön linear. Es ist ja nun eben sehr saugerähnlich von der Kraftentfaltung. Nur, dass der halt obenrum auch noch mal richtig kommt. So, ne? Also auch, also obenrum meine ich mit höheren Geschwindigkeitsbereichen, nicht obenrum im Drehzahlband, sondern so, wenn du bei 200 noch mal Gas gibst, dann marschiert das Ding ja noch richtig.
Ja.
So, das finde ich halt, ich muss auch sagen, Kompressor ist ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so gang und gäbe, ist eigentlich so komplett aus der Mode. Und ich finde, bis heute, ich bin selten Kompressorauto gefahren, habe gedacht, ja, irgendwie nicht so cool. Also ich finde, Kompressor ist unterbewertet.
Ja, finde ich auch komplett. Vor allem, weil du halt, du hast noch komplett diesen Charakter von einem Saugmotor. Du hast aber nicht diese Nachteile von einem Saugmotor, dass die halt relativ begrenzt in der Leistung irgendwann sind. Du hast so viel Drehmoment, was du zusätzlich reinbekommst. Du verfälschst aber den Sound nicht. Das, finde ich, ist das Wichtigste, weil Turbomotoren klingen halt in der Regel einfach zugeschnürter. Also der Turbo nimmt halt viel Klang weg, Kompressor überhaupt nicht. Dieses leichte Säuseln vom Kompressor finde ich persönlich sogar ziemlich cool noch.
Ja.
Mag ich auch lieber tatsächlich als diese Turbo-Sounds. Viele feiern ja dieses Rumgepfeife und sonst was ab. Das ist nicht so ganz mein Geschmack, um ehrlich zu sein. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum Kompressoren irgendwie so ja, fast ausgestorben sind.
Ja. Ja, wahrscheinlich, weil du halt mit, also vermute ich jetzt, ich verstehe es auch nicht, aber wahrscheinlich, weil du mit Turbos einfacher noch mehr Leistung rauskriegst, so, ne? Und Kompressoren bauen ja auch relativ groß auf. Größer als Turbos zumindest. Könnte ich mir vorstellen, aber es, ich bin jetzt kein Ingenieur. Es ist nur halt auffällig. Es gab ja früher schon immer weniger Kompressoren als Turbos und heutzutage eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
So, ist eigentlich schade, weil wer mal wirklich so einen kraftvollen Kompressor gefahren ist, der merkt einfach schon, das ist, das hat einfach Charakter. Das bockt richtig.
Ja, finde ich auch.
Und zum Beispiel, ich fand das wirklich so, also das Auto, ich glaube, das ist gut rübergekommen bis hierhin, das hat halt richtig Power und die reißt auch gar nicht ab. So ein schönes Beispiel ist, du kommst aus so einer Baustelle, 80 und dann ist frei und du lädst durch, so, ne? Und du musst ja nicht mal einen absoluten Kickdown machen, bei dieser 5G-Tronic, die ist ja eh ein bisschen gemächlicher, sage ich jetzt mal. Und du guckst kurz und zack, sind schon wieder 200 da, ne?
Ja, das geht echt ratzfatz.
Der Vortrieb, der reißt einfach nicht ab. Und da kommt dann noch hinzu, das ist dann wieder sehr schön, weil das ja eben auch ein Luxus-Coupé ist. Erstmal langer Radstand, Länge läuft, das ist schon mal gut. Das ist also ein sehr ruhiges Fahrgefühl, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Und dann, muss ich auch sagen, fand ich es überraschend leise im Innenraum. Gerade auch, weil wir jetzt ja nun gesagt haben, das Auto hat keine B-Säule, rahmenlose Scheiben. Kennen wir ja nun auch zur Genüge, wenn die Scheiben nicht richtig eingestellt sind, pfeift das irgendwie aus allen Löchern da.
Ja.
Gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also, man muss wirklich sagen, das kann man ruhig schon vorwegnehmen, finde ich. Autobahn ist komplett sein Gebiet.
Ja,
100%. Also, hohe Geschwindigkeiten, du sitzt komplett entspannt da drin. 0,0 Stress. Super leise, wie du gerade schon gesagt hast. Total angenehm. Also richtig angenehmes Reisen. Da kann man sich vorstellen, gleich, was weiß ich, wie viel Kilometer abzureißen. Überhaupt kein Problem.
Ja, das ist wirklich so ein mega entspanntes Reisemobil. Kannst du mit 200 Tempomat, zack, kommst einfach entspannt an.
Ja.
Richtig gut.
Mhm.
5G-Tronic. Ich würde das kurz zusammenfassen. Macht einen guten Job. Passt auf jeden Fall zum Charakter vom Auto. Man kann die Schaltung nochmal zwischen Komfort und Sport umstellen. Ich muss jetzt gestehen, man spürt kaum einen Unterschied.
Ändert sich fast
also
gar
auf
nichts.
Sport ist sie jetzt auch nicht hellwach.
Mhm.
Was aber gut ist, weil wenn du da jetzt irgendwie so eine Automatik hättest, die permanent irgendwie so zu weit runterschaltet, das passt ja überhaupt nicht. Du hast so ein gediegenes Auto. Dadurch, dass du ja eben diese 700 Newtonmeter schon bei 2750 Touren hast, brauchst du ja auch gar nicht immer wieder einen Gang runterschalten. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass die Schaltpausen länger wären.
Mhm.
Fand ich eigentlich ganz gut so, wie gesagt, weil es ist ja so ein typisches Auto, ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal irgendwo vielleicht beobachten können, wo man so im Gang bleibt.
Ja, genau.
So, ne? Also fährst du durch die Stadt und wartest nicht ab, bis er hochschaltet, sondern kurz davor gehst du wieder vom Gas. So.
Ja.
So dieses typische so.
So. Das stimmt.
Aber wenn du dann tatsächlich auch mal eine Schaltpause hast, hätte ich gedacht, boah, die dauert bestimmt eine halbe Ewigkeit.
Nö, finde ich auch nicht. Also ich finde, man kann nicht sagen, dass die träge ist. Ich finde, man könnte die gut beschreiben mit gemütlich.
Ja.
Die ist so entspannt. Die macht alles, was sie soll, richtig, macht's gut, ist nicht nervös oder sowas, haut die Gänge nicht sonst wie rein. Das muss ich auch eben dazu noch sagen. Ich fand den Zustand extrem gut von dem Getriebe, weil viel, gerade bei so Autos mit recht viel Drehmoment, kennt man ja, wenn die ein bisschen älter sind irgendwann, dass die gerne mal so einen Schlag durchgeben dann, wenn sie schalten oder sowas. Dass dann so ein Ruck kommt, irgendwie komplett aus dem Antriebsstrang. Das hat er gar nicht. Ja. Selbst wenn du mal einen Kickdown gegeben hast, ist das butterweich gegangen. Das spricht extrem für den Zustand von dem Getriebe auch. Also das hat diese ganzen Jahre auf jeden Fall ganz entspannt weggesteckt. Und das mit so einem drehmomentstarken Motor, ja.
Ja, aber wie wir ja gelernt haben, das gleiche Getriebe kam ja auch im SL klar. Oder CL65, S65 zum Einsatz mit 1000 Newtonmeter. Von daher 700 Newtonmeter macht er ja mit links.
Ja, ich würde aber behaupten, dass es wahrscheinlich einige CL500 gibt, wo das in einem deutlich schlechteren Zustand ist und das, obwohl er viel, viel weniger Drehmoment hat.
Absolut, ja. Kommt natürlich auch immer auf die Wartung an.
Genau, richtig. Also wurde gut behandelt offensichtlich.
Aber wirklich nochmal so der Top-Tipp, am besten, am meisten Spaß, finde ich, macht so einfach im Gang bleiben und das Drehmoment genießen. Auch gar nicht irgendwie auf Kickdown gehen. Klar, das macht der Wagen und dann geht er auch noch mal mehr nach vorne, logisch. Aber es ist auch total schön so zu sehen, wie so diese Tachonadel ohne groß dass du das Gefühl hast, dass du extrem schnell wirst, einfach wandert. Die wandert einfach
auf dieser Skala. Das ist so ein erhabenes Gefühl, ne?
Und die geht immer weiter, immer weiter. Und wenn da nicht dieser blöde Begrenzer käme, würde die auch die ganze Skala eher ausfüllen.
Ja.
Ah, mega. Was sagst du denn jetzt zum Fahrwerk? Weil wir haben ja schon angeteased ABC-Fahrwerk.
Mhm.
Active Body Control. Wollen wir vielleicht erstmal erklären, was das ist?
Ja, können wir gerne mal eben drauf eingehen. Also ganz kurz nur zu eben angerissen zur Funktionsweise, es ist ein hydraulisches Fahrwerk. Und dieses hydraulische Fahrwerk bekommt mit Hilfe von einigen Sensoren verschiedene Signale übermittelt, worauf dann diese Hydraulikzylinder dann reagieren können. Also da geht es im Speziellen um gerade so Wank- und Nickbewegungen. Da hast du mir ja gerade in der Vorbereitung noch ein cooles Bild gezeigt, was es eigentlich perfekt beschreibt. Da ist ein C140 neben einem C215, beide in der Kurve und du siehst, der C140 taucht richtig ein. Der C215 komplett gerade. Und das beschreibt es eigentlich im Prinzip. Also diese Werte werden so schnell übermittelt, dass das Fahrwerk darauf reagieren kann, damit der Wagen halt nicht groß wankt, weder seitlich noch vorwärts, rückwärts, beziehungsweise beim Bremsen. Also er nickt halt eigentlich quasi nicht. Und das ist das Prinzip von diesem ABC-Fahrwerk. Und ich habe ja vorhin gesagt, früher geliebt, heute gefürchtet. Es ist halt ein sehr aufwendiges System, wo man sich drum kümmern muss, wo man Geld in die Hand nehmen muss. Und wenn man das nicht macht, kennen, glaube ich, auch viele von euch dieses Bild von so einem C215, der irgendwo am Straßenrand steht und entweder komplett in den Himmel guckt oder irgendwie ein Rad ist einfach komplett verschwunden. Es ist halt, ja, wartungsintensiv.
Ja, und was diese Fahrwerke auch gar nicht mögen, sind Tieferlegungen, ne?
Mhm, genau, das feiern die auch überhaupt nicht. Und das machen aber ja auch gerne viele Leute, die richtig. Da ein bisschen dann rumspielen, denken, oh, perfekt, ich kann einfach mal eben kurz hier die Werte ändern. Dann liegt der ein bisschen tiefer. Ja, kannst du machen.
Mhm.
Wirst aber nicht lange Freude dran haben.
Also man muss das ganz kurz zusammenfassen. Ich fand auch dieses Bild, was du gerade schön beschrieben hast, das war so für mich, das ist das Fahrwerk in einem Bild erklärt. Du merkst auf einmal, aha, perfekt, so ist es.
Ja.
Es ist ja, heutzutage gibt es ja auch ganz viel, gerade bei so diesen ganzen Performance-SUVs, Wankstabilisierung.
Mhm.
So, das ist quasi eine ganz, ganz frühe Form der Wankstabilisierung gewesen. Das waren die Anfänge. So, damals gab es das nur in diesem Auto.
Genau. Und ich habe jetzt, bevor wir wirklich richtig drauf eingehen, was wir davon gehalten haben, habe ich noch ein kleines Zitat aus dem Prospekt.
Die lieben wir.
Richtig. Und zwar stand da, am Steuer des CL haben sie das Gefühl, zwei Wagen gleichzeitig zu fahren. Ein Sportwagen und eine Luxuslimousine. Würdest du dem so pauschal zustimmen?
Nein.
Okay.
Ja, also Luxuslimousine, ja. Sportwagen, definitiv nein.
Mhm.
Also ich muss sagen, erstmal vielleicht noch ganz kurz, das ABC-Fahrwerk in unserem Auto hat funktioniert. Ist ja auch wichtig. Ja, das
ist super viel wert,
ja. So, nicht, dass jetzt irgendwer sagt, war kaputt. Mhm. Es hat funktioniert. Du kannst das Auto ja auch hoch und runter fahren und so, dass da alles funktioniert. Und du kannst das Fahrwerk auch auf Sport stellen. Dann ist es vielleicht ein Müh straffer, aber das merkst du auch nur, wenn du in die Kurve fährst. Auf ebener Fahrbahn eben nicht. Was wiederum sehr schön ist, denn dadurch ist das Auto eben sehr komfortabel. Und was ich ja eben schon gesagt habe, durch diesen enormen langen Radstand hast du auch ein sehr ruhiges Fahrgefühl. Also es kommt gar keine Unruhe in dieses Auto. Und deshalb würde ich sagen, Luxuslimousine ja, Sportwagen nein, aber das finde ich auch gut.
Richtig, ja, also deswegen, ich finde es auch, ich sehe es haargenauso, also den Sportler, den habe ich da auf jeden Fall nicht rausgespürt, also so gar nicht. Hätte ich aber auch gar nicht gewollt. Also das passt ja überhaupt nicht zu dem Auto, dass du genau. Jetzt sagst, okay, der ist jetzt auf einmal so knüppelhart und dann willst du da jetzt in den Kurven irgendwie total abgehen mit so einem 5-Meter-Coupé. Also das passt ja gar nicht. Deswegen ist es halt mal wieder so Marketing-Sprech, wo du sagst, na, weiß ich nicht, bisschen weit hergeholt. Ich muss aber sagen, ich finde schon, dass man in ABC Sport das mehr gemerkt hat, als zum Beispiel jetzt beim Getriebe, die Sporteinstellung. Also die habe ich fast gar nicht gemerkt. Bei ABC Sport hat man es schon irgendwie gemerkt, dass es insgesamt einfach straffer wurde. Aber wäre jetzt kein Modus, den ich irgendwie oft nutzen würde, wahrscheinlich nie. Weil es irgendwie, weiß nicht, passt einfach nicht so zu dem Auto. Was mich aber tatsächlich ein bisschen überrascht hat, und da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ich fand ihn bei so in der Stadtfahrt, bei schlechten Gegebenheiten, also wenn ein schlechter Belag war, fand ich ihn überraschend holprig zum Teil. Also holpriger als gedacht. Ne, holprig ist Quatsch. Nicht jetzt, dass es irgendwie, dass man da komplett durch die Gegend geworfen wurde. Aber ich habe es mir etwas weicher vorgestellt, um ehrlich zu sein.
Ja, ein Stück weit gebe ich dir recht. Wahrscheinlich ist man da dann irgendwie verwöhnt von der S-Klasse, weil man dann wirklich so denkt, das ist irgendwie wie eine S-Klasse. Ist es dann scheinbar ja irgendwo dann doch nicht. Wahrscheinlich ist es einfach auch eine Abstimmungssache dann, wie sie das gesamte Fahrzeug abgestimmt haben, weil sie sagen ja nun, soll ja auch ein Sportwagen sein.
Genau. Ich würde fast sagen, also das ist so, man muss sagen, es ist schon länger her. Ich bin damals halt mal einen C215 als 500er gefahren. Und ich würde sagen, der war weicher. Der war gemütlicher. Vielleicht ist das so AMG-spezifisch, dass sie den extra ein bisschen härter gemacht haben, damit er halt sportlicher ist. Ich muss aber sagen, wie gesagt, wir reden jetzt wirklich nur von der Stadt, Schlaglöcher und solche Geschichten. Autobahn, absolutes Gedicht. Perfekt, wirklich, besser geht's kaum. Landstraße auch total angenehm. Aber so in der Stadt, wenn du halt so über Kopfsteinpflaster fährst oder sowas, hätte ich es mir noch einen Ticken weicher gewünscht.
Kann natürlich jetzt auch im Vergleich sein. Ich weiß ja nicht, was das für ein CL500 war. Vielleicht hatte der auch kleinere Felgen.
Ja, hatte er.
Mehr Querschnitt auf dem Reifen, so, weil wir haben ja auch jetzt nicht so viel Gummi einfach auf dem Reifen. Kann natürlich auch dadurch noch mal ein bisschen den Eindruck verstärken. Das ist ein bisschen, gerade so bei Schlaglöchern und so, hilft ja einfach ein bisschen Gummi.
Ja, klar, kann gut sein. Ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass wirklich die Kollegen von AMG da einfach ein bisschen Hand angelegt haben und das Fahrwerk etwas anders abgestimmt haben.
Ja,
auch. Das war so mein Gedanke dahinter.
Durchaus möglich.
Aber klar, die Räder werden natürlich auch mit reingespielt haben, wie gesagt, alles. Es ist halt auch schon eine Weile her, aber ich hatte es halt einen Ticken gemütliche Erinnerung, weil da, weiß ich noch, bin ich auch dann über schlechtere Gegebenheiten gefahren und das war, der da so weggebügelt. Es war einfach komplett gemütlich. Du bist einfach ganz entspannt da durch die Gegend und das fand ich bei dem jetzt nicht ganz so.
Ja, stimmt. Was sagst du denn zur Lenkung?
Ja, klassisch älterer Mercedes. Nicht besonders direkt, eher so gemütlich, passend irgendwie zu dem Lenkrad. Ja. Also für mich passt super gut zu dem Auto. Aber auch da wieder, es lädt halt 0,0 zum Kurvenräubern ein. Also du kannst ja auf der Autobahn, kannst ja so ein bisschen einfach dran wackeln, sag ich mal, es passiert nichts gefühlt. Also ja, präzise ist es nicht.
Nee, genau. Ich muss sagen, das ist so für mich der einzige Kritikpunkt beim Fahren irgendwie. Ich fand die auch, also ja, erstmal so ein bisschen unpräzise, aber auch sehr leichtgängig, wenn du gelenkt hast. Und ich finde irgendwie, ist mein Geschmack so, bei so einem wuchtigen Auto will ich auch ein bisschen spüren, dass ich lenke und nicht so dieses Gefühl haben, City-Lenkung ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Du hast ja gerade quasi hier schon vorgemacht, so kannst das Lenkrad so ein bisschen in der Hand haben, ohne dass wirklich was passiert, so ein bisschen nach links und rechts. Weiß ich nicht. Also da hätte ich mir vielleicht nochmal eine etwas andere Kennlinie gewünscht. Ja, aber gut, sei es drum. Grundsätzlich von der Auslegung her passt das auch da zum Auto und du hast es ja gesagt, ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, der über allem steht, den wahrscheinlich jetzt die wenigsten von euch überraschend finden. Es ist kein Auto zum Kurvenräubern.
So ist es. Es fühlt sich ja sowieso so ein bisschen an wie so eine Landjacht irgendwie. Und da passt es auch, dass dann die Lenkung jetzt nicht ganz so direkt ist und alles. Also klar, es ist jetzt, wenn du wirklich nur über diese Lenkung sprechen würdest, würde sie ja theoretisch eher ein bisschen negativer ausfallen, weil es jetzt nicht so nach unserem Geschmack ist.
Ja.
Aber zu dem Auto passt es halt perfekt. Ich hätte es mir nicht anders gewünscht, um ehrlich zu sein.
Aber wie gesagt, für mich ein Tacken schwergängiger wäre oder ein bisschen mehr Feedback einfach. Das wäre ein bisschen mehr mein Geschmack gewesen. Aber gut. Was mich sehr überrascht hat, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, das Auto scheint relativ unauffällig zu sein, obwohl es ja so ein dicker Dampfer ist. So, ne?
Ja.
Es haben wirklich ganz, ganz wenig Leute geguckt.
Ja, aber wahrscheinlich, weil wir keine Straightpipes hatten und nicht die ganze Zeit wie die letzten Vollassis durch die Stadt gefahren sind.
Da haben die gedacht von Weitem so, aha, Luca-Abi.
Ja, genau.
Da ist er. Da ist er doch nicht. Der fährt ja ganz leise.
Eben ist er nicht. Ja, kann auch sein, ja. Nee, aber wie gesagt, also ich denke mal wahrscheinlich, die Straight Pipes, die hätten geholfen.
Die hätten geholfen, ja. Ich meine, Vierohrraden wäre.
Ja, ja, aber die waren halt einfach Serie. Das geht ja nicht.
Oder wir hätten noch mehr dieses so,
genau, immer so anfahren wieder, und dann, genau.
Ja. Ah, okay. Ja. Na, vielleicht unser Fehler, dass so wenig Leute geguckt haben.
Ich denke auch, das ist noch ausbaufähig. Das waren einfach mangelnde Skills, definitiv.
Ja, und vor allen Dingen ja auch widrige Verhältnisse, denn ich komme jetzt zu unseren Anekdoten. Mhm. Du erinnerst dich ja sicherlich noch, in was für einen Platzregen wir geraten sind, ne? Ja. Also wirklich, ich glaube, du hast sogar noch ein Video gemacht.
Ja, das hau ich auf jeden Fall noch mal in eine Story rein, habe ich mir schon überlegt. Also das war wirklich, das war nicht leichter Regen oder ein bisschen stärkerer Regen, das war wirklich komplett Feier. Wie schnell sind wir vor Autobahnen gefahren? 20 oder so?
Ja.
Also alle haben auf einmal Warnblinker angemacht, wirklich das Wasser lief in Strömen über die Autobahn.
So richtige Bäche.
Genau, richtig. Die linke Spur war kaum befahrbar, also sind nur SUVs noch gefahren gefühlt, weil einfach, also gefühlt brauchst du da mindestens 30 Zentimeter Watttief oder sowas. Es war echt unfassbar. Und
gefühlt auch drei Viertel der Autos haben komplett angehalten.
Ja, ja, genau.
Auf der Autobahn, alle rechts rangefahren, komplett gewartet. Mhm. Wir sind dann da noch so lang geschlichen. Aber das war wirklich ein Regen. Also man hat ja schon mal den einen oder anderen Starkregen erlebt. Aber das war, ich würde sagen, auf jeden Fall Top 3 Regengüsse in meinem Leben.
Ja, meine auch, würde ich auch sagen. Also das war richtig ordentlich. Aber komischerweise war es ja wirklich gefühlt, weiß nicht, 20 Minuten später war einfach wieder klarer Himmel.
Sonne. Wir saßen draußen danach im Café.
Ja.
So, echt. War irre.
Alles mit dabei.
Ja, und dann noch eine andere Anekdote. Ich muss sogar gestehen, die hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Gut, dass ich mir immer fleißig Notizen mache. Ne? Okay. Weißt du noch, was du zu diesem Zeitpunkt gemacht hast?
Was ich zu dem zu welchem Zeitpunkt?
Als wir das Auto gefahren sind.
Ach so, ja, hier diese Saftkrempel. Ja. Links ist der Saftkur. Ja, Luca eine geile Idee.
Luca hat eine Saftkur gemacht und ich habe mir das noch, als ich es dann wieder gelesen habe, fiel es mir auch wieder so ein. Eigentlich waren wir permanent nur damit beschäftigt, anzuhalten, damit du Kacksaft aus dem Kofferraum holen musst. Und danach musst du jede zweite Toilette mitnehmen, weil du dann ja auch die Säfte immer wieder wegbringen musstest.
Aber war das nicht alle zwei Stunden so ein Scheißsaft oder so?
Ja, also wir waren den ganzen Tag unterwegs. Ja. Da haben wir gefühlt siebenmal angehalten für die Säfte und dann noch siebenmal, um die Säfte wegzubringen. Also ich erinnere mich nur noch dran. Ah, ich fahre einfach noch mal kurz ran. Es ist ja wieder 14 Uhr. Ich brauche ja wieder so einen Sellerie-Kollegen oder so.
Ja, das war echt, das hat richtig Spaß gemacht. Das ist gut. Okay, nur empfehlen.
Saftkur. Machst du häufiger.
Ja, mach ich jetzt auf jeden Fall definitiv nochmal. Das war echt cool, ja.
Ja,
also stimmt, und dann hast du dir doch da im Café da irgendwie sonst was reingepfeffert, ne?
Kuchen,
ich hatte Kaffee. Einen schwarzen Kaffee, ja. Das war's.
Aber danach hat ja schon wieder der Selleriesaft gewartet. Ja.
Der Selleriesaft voll. Ja. Ja, weiß auch nicht. Ich hatte schon bessere Ideen, definitiv.
Ja, würde ich auch so sehen.
Ja. Kann ich empfehlen.
Okay. Ich habe tatsächlich nichts mehr zum Fahren.
Nö, ich auch nicht mehr.
Dann wird es Zeit für das Fazit.
Fazit.
Du darfst gerne beginnen.
Alles klar. Für mich, um direkt reinzustarten ins Fazit, ist das Peak Mercedes. Das ist einfach, finde ich, ein Auto aus einer Zeit, wo der Kern der Marke irgendwie noch so klar definiert war. Und das ist gar nicht mal nur unbedingt auf Mercedes bezogen. Das finde ich bei vielen Herstellern. War das noch so eine Zeit, wo einfach jede Marke irgendwie so für was stand? Und für mich ist das einfach Mercedes. Einfach wie aus dem Bilderbuch. Großes Auto, richtig großer Motor, kraftvoll, toller Klang, viel Komfort, super elegantes, schnörkelloses Design, nicht überzeichnet oder irgendwas, keine wilden Folierungen da drauf, Edition, sonst was, blablablub, sondern einfach edel, richtig edel. Und dann halt, wie gesagt, dieser Motor, dieser M113K, ich habe noch mal länger überlegt, ich glaube wirklich, das ist mein Lieblingsmotor von Mercedes. Viele würden ja wahrscheinlich den 6.2er nehmen, auch mega guter Motor, mag ich auch richtig gern, aber ich glaube, der M113K ist noch mehr nach meinem Geschmack. Einfach durch dieses mit dem Kompressor und sowas. Ich finde den einfach nur mega. Klang ist allererste Sahne. Fährt sich super gut. Ja. Also und
dieser 2 Liter Vierzylinder, was von dem?
Ja, der ist dann ganz kurz danach, ganz knapp danach.
Ja,
ist
ein enges Rennen.
Sehr, ne? Ganz, ganz eng. Ja. Kopf an Kopf quasi. Nee, aber wie gesagt, also der erfüllt wirklich alles, was ich von einem Mercedes erwarte. Zu 100%. Und für mich ist es wirklich einfach absoluter Bilderbuch-Mercedes.
Mhm. Also, ihr habt's gehört, richtige Liebeserklärung hier von Luca an den CL55-Kompressor.
Ja.
Bei mir sieht es relativ ähnlich aus. Also, ich fange mal, ohne jetzt AMG-spezifisch zu werden, erstmal an, habe ich, glaube ich, schon mal einmal gesagt. Also, C215 ist für mich wirklich einfach ein wunderschönes, wahnsinnig elegantes und luxuriöses Auto, das gefühlt immer nur besser wird optisch, sofern er halt serienmäßig ist. Also was ich wirklich vorhin gesagt habe im Designkapitel, diese Seitenlinie, die ist für mich unerreicht, auch bei anderen Coupés. Ich finde es wunderschön. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schönes, gelungenes Auto. Der Motor M113K für mich über jeden Zweifel erhaben. Also ich feiere den Motor auch richtig ab. Ich finde den viel besser als die V8 Biturbo. Mhm. Egal ob 5,5er oder 4 Liter. Mhm. Es hat viel mehr Charakter. Ja. Ich weiß nicht, ob es mein allerlieblingsmotor ist bei Mercedes. Ich finde halt den 6 Liter V12 Biturbo. Ich finde den auch vom Fahren her auch so speziell. Und er hat auch so einen coolen Sound. Der ist nicht ganz so sportlich. Der ist halt irgendwie noch kraftvoller. Ja, aber da kommen wir ins Träumen. Das sind beides wunderbare Motoren. Und M113K hatte einfach sehr viel Charakter. Von daher kann man einfach nur sagen, eine Mega-Kombination. Also wirklich traumhaft aussehendes Luxus-Coupé mit diesem kraftvollen Motor. Und auch da komme ich dann quasi zu dem gleichen Schluss wie du. Es ist für mich ein AMG alter Schule. Also gar nicht so sehr Mercedes-bezogen. Ja. So stelle ich mir einen älteren AMG vor. Das Ding marschiert brutal. So, wenn der keine Geschwindigkeitsbegrenzung hätte, würde der einfach nie aufhören gefühlt. Hat einen geilen Sound und ist einfach komfortabel und luxuriös dabei.
Mhm. So,
Punkt. Und ich finde auch, man bekommt hier wirklich sehr, sehr viel Auto für sein Geld. Wenn wir jetzt gesagt haben, gute Exemplare, 30.000.
Mhm.
Dafür kriegst du ein Luxus-Coupé mit V8-Kompressor. Jetzt mal Unterhaltskosten außen vor, darf man nicht vergessen, aber nur für den Preis auf dem Papier. Sehr, sehr krass, finde ich.
Ja, krasses Paket, ja.
Krasses Paket, genau. Und jetzt kommt was ich mir selber nicht ganz erklären kann. Ihr habt jetzt ja gehört, also du vielleicht noch einen Tacken mehr, aber ich finde das Auto auch wirklich sehr, sehr geil. Und trotzdem hatte ich am Ende nicht diesen 100%igen Haben-Wollen-Faktor. Das habe ich ja schon mal in irgendeiner Folge, ich glaube beim 968 war das. So, es gibt manche Autos, die feiere ich, die fahre ich gerne und denke, cool und verstehe auch alles und finde es alles geil und steigt dann aus und denkt, ja, aber ist irgendwie nicht für mich. Mhm. Und dann gibt es so ganz selten Autos, die mich vielleicht auch überraschen, positiv, wo ich aussteige und sage, so ein Auto würde ich gerne haben.
Mhm.
Und es ist tatsächlich, ich kann es mir nicht zu 100% erklären, ist beim CL55 nicht so. Mhm. Also wenn ich jetzt 30.000 wirklich rein über hätte, ich glaube, ich würde mir so einen nicht kaufen.
Mhm. Verstehe ich komplett. Ich glaube, es kommt da extrem einfach auf den Use Case drauf an.
Mhm.
Mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich feiere den Wagen übelst ab, aber kaufen würde ich mir tendenziell auch nicht für das Geld, weil ich einfach keine Verwendung für so ein großes Luxus-Coupé hätte. Muss aber sagen, der Motor wäre schon sehr weit vorne bei mir. Wenn ich mir einen alten Mercedes kaufen würde, würde ich gerne diesen Motor haben. Bei mir wäre es tendenziell der SL55 derzeit, weil dann hätte ich ein Cabrio. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, in der vorletzten Folge, dass ich unbedingt mal ein Cabrio haben müsste. Und das wäre tatsächlich meine Wahl. Da bist du ja in einer ähnlichen Preisregion.
Ja.
Den könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, mir zu holen. Den bin ich ja auch mal gefahren zum Glück und der hat mich komplett abgeholt.
Ja.
Weil ich da halt diesen Case sagen würde, okay, wenn ich mal am Wochenende bei gutem Wetter über die Landstraße fahre, sehe ich den CL halt nicht so 100%, weil das ist halt ein Autobahnbomber. Und ja, für Langstrecke würde ich den nicht nehmen, da habe ich ein anderes Auto.
Und ist ja auch zu schade für irgendwie.
Genau, richtig. Und wie gesagt, so ein Cabrio wäre dann eher so, dass man sagt, ein bisschen über Landstraße und den Motor genießen.
Ja, ja, es ist also nur vielleicht, um euch halt so ein bisschen in unsere Gefühlswelt mitzunehmen. Es gibt halt wirklich bei mir ganz viele Autos, die ich toll finde und wo ich auch verstehe, wenn man sich die kauft. Aber nicht so häufig wirklich Autos, wo ich sage, boah, den hätte ich wirklich richtig, richtig gerne. So wie M5 E39. Da bin ich ausgestiegen. Und hab gefühlt sofort mein Handy in die Hand genommen und gedacht, ich muss jetzt so ein Auto haben, ich guck bei Mobile, ich brauch so ein Auto.
Mhm.
Und beim 968 CS war das auch so und da kam es vielleicht noch überraschender für mich. Und deshalb habe ich das immer manchmal so, dass ich mir dann aufschreibe, okay, mega tolles Auto, eigentlich, der macht ja nichts falsch.
Mhm.
Und es kommt nicht zu 100% der Haben-Wollen-Faktor auf.
Ja.
Aber der Fahrspaß-Faktor, der war definitiv gegeben. Also, hattest du Fahrspaß?
Ja, absolut. Und du offensichtlich auch.
Ich ganz definitiv auch. Also war wirklich ein richtig cooler Tag. Mega Auto. Ja, und jetzt müssen wir quasi, um die eingangs von Matthias an sich selbst gestellte Frage nochmal zu beantworten. Ja, Matthias, wir können ja auch nicht beantworten, warum du jetzt das Auto verkauft hast.
Ja, natürlich.
Eigentlich gibt es keinen Grund. Nee. Und so ein gepflegtes Auto nochmal wiederzufinden, wird zumindest nicht leicht. Ist nicht unmöglich, weil es jetzt ja auch eine gängige Farbkombi war, aber nicht einfach.
Nee, definitiv nicht.
Einmal durchatmen. Das war der Mercedes CL55 AMG. Und in 2 Wochen, in der Folge 26, da haben wir ein Auto. Was würdest du sagen? Was haben wir da?
Also auf jeden Fall was Buntes, könnte man sagen. Es wird knalliger, definitiv.
Knalliger als Silber.
Auffälliger, genau, richtig. Und nicht ganz so nach meinem Geschmack. Das kann man, glaube ich, schon so vorwegnehmen.
Also so wie 98% der Autos.
Ah, das ist ja Quatsch. Ungefähr.
Nee. Also alles, was kein alter BMW, Porsche allgemein oder wie wir jetzt gelernt haben, alter Mercedes mit großem Motor ist.
Oder Alpha, ein alter Alpha. Also wäre schon also sehr vielseitig.
Ja, ja, du bist absolut auf offen.
Offen für alles.
Technologie offen.
Komplett, definitiv. Aber wie gesagt, beim nächsten Auto, was kommt, nicht so.
Da war es ausnahmsweise nicht ganz
so. Da war ich nicht ganz so offen.
Okay, nee, ja gut. Aber vielleicht hat das Auto dich ja noch überzeugt.
Wer weiß, da müsst ihr auf jeden Fall dann in Folge 26 mal reinhorchen.
Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich haben wir gut rübergebracht, was diesen CL55 wirklich ausmacht. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Nochmal ein dickes Dankeschön an Matthias. Und an dieser Stelle können wir ja dann vielleicht auch sagen, wenn da jetzt ein Platz in der Garage frei ist, muss ja eigentlich was Neues her.
Ja, würde ich aber auch sagen, ja.
So, stimmt. Also, wir wären bereit. Ne?
Mhm, so ist es.
Super. Vielen Dank und ja, danke auch an dich, Luca. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ne? Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.